Geht es jetzt weiter mit dem Vortrag, beziehungsweise Workshop eigentlich. Meine Demenz gehört mir. Philosophische und literarische Blicke auf Privatheitsverletzungen in Pflegesituationen von Sabrina Huber und Laura Wackers. Bitte.
Ja, danke schön. Erstmal vielen Dank, dass wir auch hier sein dürfen und quasi so einen Einblick in unsere Forschungsprojekte oder in unsere Arbeit mit euch, ich würde es euch jetzt mal einfach alle mit euch teilen dürfen. Mein Name ist Laura Wackers, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Düsseldorf am Philosophischen Institut oder am Institut für Philosophie und schreibe gerade an meiner Dissertation, die tatsächlich auch das Thema Privatheit und Demenz behandelt. Dementsprechend ja quasi wirklich ein Ausschnitt aus meiner aktuellen Forschung heute hier auch. Genau, das ist Sabrina, aber du kannst dir selber vorstellen.
Auch von mir ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Mein Name ist Sabrina Huber, ebenfalls Universität Düsseldorf, allerdings im Fach Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Auch ich schreibe meine Promotion und zwar über Überwachung und Privatheit in der Gegenwartsliteratur, also vor allem Dystopien sind das meistens, die fiktionalisieren, was denn da gerade passiert und wohin das gehen könnte. Ja? Heute mit meiner Kollegin Frau Wackers in der Demenzliteratur versuchen wir einen Dialog zwischen Philosophie und Literatur und das zusammen mit euch und hoffen, dass wir da gut ins Gespräch kommen.
Genau, also es ist quasi so ein bisschen so der private Dialog, den wir ohnehin schon führen über unsere Themen, ausgeweitet, um euch da ein bisschen abzuholen. Genau, und die Idee oder das, was wir heute so ein bisschen vorhaben mit euch, ist, euch erstmal so einen kurzen theoretischen Input zu geben. Also was meinen wir eigentlich, wenn wir jetzt hier von Privatheit sprechen? Also ich werde euch kurz eine Definition oder eine Theorie von Privatheit präsentieren, die in der Philosophie recht einschlägig ist. Und aufgrund von der wollen wir uns dann ja einige konkrete Textstellen aus Romanen anschauen, die sich mit Demenz oder Pflegesituationen beschäftigen und da dann schauen, ja, was für Verletzungen von Privatheit finden wir hier eigentlich, wie wird das Ganze erzählt, wie ist das aufgebaut, genau, und da einfach so ein bisschen mit euch in den Dialog kommen. Vielleicht habt ihr da Input aus persönlicher Erfahrung, ist dann auch gerne willkommen. Also da werden wir dann einfach schauen, dass wir das vielleicht bündeln und da so ein besseres Verständnis dafür gewinnen, warum Demenz eigentlich so ein interessantes Thema für Privatheit ist. Denn das sehen wir auch bei anderen Veranstaltungen zu Privatheit. Der Fokus ist ja im Moment sehr stark auch auf Daten und Datenschutz, auch zu Recht natürlich. Aber gerade in Pflegesituationen und gerade auch bei Demenz scheinen hier vielleicht nochmal andere Dimensionen eine neuere und wichtigere Rolle zu spielen, vor allen Dingen vielleicht auch Körperlichkeit. Das heißt, wir wollen euch auch einladen, so dass vielleicht das Mainstream-Denken und das typische Denken über Privatheit im Moment ein bisschen zu erweitern und den Blick zu schärfen für andere Dimensionen von Privatheit oder andere Erfahrungen von Privatheit eigentlich ganz konkret. Genau, und ihr seht schon, ein Grund, warum wir uns vielleicht auch nicht auf die Technik konzentrieren, ist, dass wir technisch nicht besonders versiert sind. Wir schaffen es zum Beispiel nicht, dieses blöde Video da einzufügen. Das hat mehrere gescheiterte Versuche hinter sich. Aber hier quasi ein kurzer Einblick erstmal in die Demenz, um da nochmal so ein bisschen klarer zu haben, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Demenz reden oder was ist das eigentlich für eine Krankheit und ja, warum ist die gerade besonders relevant oder spannend, wenn es um Verletzungen oder Privatheitsüberlegungen geht.
Genau, also der Ausschnitt ist aus Honig im Kopf von 2014, Til Schweiger-Film, der eben so einen Vater-Sohn-Konflikt darstellt, weil der Vater eben an Alzheimer erkrankt. Und hier erkundigt sich die Enkelin, was eigentlich Alzheimer genau ist.
Hallo, ich habe einen Termin.
Ja. Tilda Rosenbach?
Ja.
Du bist aber ganz schön spät dran.
Tja.
Bist du heute ganz alleine hier?
Wie nimmst du denn alles mit, wenn du einen Arzttermin hast?
Das hört sich aber gut an. Alles frei. Hast du immer brav die Strümpfe angezogen, wie wir ausgemacht haben, hm?
Ja. Darf ich dich mal was fragen?
Natürlich kannst du mich was fragen.
Was ist Alzheimer?
Du Warum willst du das wissen?
Mein Opa hat das, glaube ich.
Und wie kommst du da drauf?
Das hat meine Mama gesagt.
Ist deine Mama Ärztin?
Nein, sie arbeitet bei einer Werbeagentur.
Siehst du? Dann erzähl mir mal was von deinem Opa. Bringt er manchmal die Sachen durcheinander? Oder vergisst du sie?
Manchmal?
Na, weißt du, manchmal bringe ich auch was durcheinander oder vergesse es. Das ist ganz normal in meinem Alter. So, meine Schöne, ich habe deinen Lieblingskuchen gekocht. Ups. Muss ich wohl in der Küche vergessen haben. Ja. Gleich wieder da. Jetzt stell dir mal vor, alle die Bücher hier sind das Gehirn von deinem Opa. Und da fällt jetzt, bedingt durch die Krankheit, immer wieder mal ein Buch um. In dem Moment hat dein Opa vergessen, was in dem Buch steht. Je nach Tagesform stellt sich aber das eine oder andere Buch auch wieder auf. Dafür fallen dann andere um. Ja, und im Verlauf der Krankheit werden es immer mehr. Und zuletzt, da kippen die Bücher ganz aus dem Regal. Bis eines Tages...
Bis er gar nichts mehr weiß. Bis er gar nichts mehr weiß. Was kann ich denn machen, dass es ihm besser geht?
Was dein Opa jetzt braucht, ist ganz viel Liebe von dir. Und Verständnis. Auch wenn er Sachen sagt oder macht, die keinen Sinn machen, dann musst du ihm doch das Gefühl geben, dass du ihn verstehst. Und du musst ihm Aufgaben geben. Ja, das ist ganz wichtig für ihn. Damit er sich gebraucht fühlt.
Was wollte ich hier jetzt nochmal machen? Komisch. Wie kommen die denn da rein?
Ja, bis hierhin vielleicht einmal. Ja, Alzheimer oder Demenz zu erklären, ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man es wie hier einem Kind erklärt oder jemand erklärt, der da noch keine Berührungspunkte damit hatte. Und wir haben den Ausschnitt gewählt, weil man, glaube ich, daran ganz gut sieht, was eigentlich Literatur dann leisten kann, nämlich konkrete Bilder wie hier Metaphern oder Vergleiche zu finden, um ein komplexes Thema anschaulich und verständlich zu erklären. Und dementsprechend ist das auch, wenn man über solche Themen diskutiert oder philosophisch diskutiert, eine Leistung von Literatur, die Dinge zu individualisieren, zu erfahren oder auch die Auswirkungen für den Leser, für den Diskutant erfahrbar zu machen. Und deshalb nutzen wir das heute, eben um so ein komplexes, abstraktes Thema zu veranschaulichen, mit dem wir jetzt noch gar keine Berührungspunkte hatten. Ja.
Genau. Und das quasi als Einstieg. Ich werde gleich noch mal ein bisschen mehr zu Demenz und dem Krankheitsverlauf generell sagen, aber grundsätzlich fügt sich Demenz natürlich erstmal in den größeren Kontext von Pflege und ja, bestimmten Pflegesituationen einfach ein. Und das wäre quasi schon mal so unser erster Punkt, wo wir direkt an euch anknüpfen wollen, nämlich die Frage nach ja, Privatheitsverletzungen in Pflegesituationen. Da hat der Film jetzt vielleicht höchstens ein paar, oder dieser Ausschnitt höchstens ein paar Hinweise gegeben. Aber es kann ja durchaus sein, dass ihr da schon ein paar Vorstellungen oder Ideen habt, warum Privatheit gerade in Pflege oder in der Pflege so eine besondere Rolle bekommt oder dass es da eventuell zu Spannungen kommen könnte. Deshalb jetzt erstmal so die ganz konkrete Rückfrage an euch, ob ihr euch da überhaupt was drunter vorstellen könnt, was hier eigentlich, ja, wo Privatheitsverletzungen stattfinden könnten oder wo Privatheit hier eventuell bedroht sein könnte. Erstmal so ins Blaue hinein. Es muss jetzt auch gar nicht demenzspezifisch sein, sondern so generell die Frage, vielleicht auch, wenn man sich überlegt, wie ist das denn mit Krankheit oder wenn man krank ist und Privatheit, was fällt euch dazu ein?
Das eine, was mir dazu einfällt, ist einfach, dass die Personen auf Hilfe angewiesen sind und in den Bereichen, wo sie Hilfe brauchen, sei das jetzt das in der Demenz, das Vergessen oder bei körperlichen Gebrechen sich waschen oder so, dass da jemand extern mithelfen muss und dass sie da nicht mehr die Wahl haben, das für sich zu haben.
Ja, genau, also einmal ganz konkret diese Überschreitung auch physischer Grenzen oder von der Herstellung von physischer Nähe, die ja eventuell irgendwie als Privatheitsverletzung wahrgenommen werden kann. Ganz richtig dann auch der Punkt der Entscheidungsgewalt. Also wenn ich verletzlich bin oder auf Hilfe angewiesen bin, dann fehlt mir im Zweifelsfall ein bestimmtes Maß an Kontrolle, weil ich das gar nicht ausüben kann, weil eben ganz klare Grundbedürfnisse eigentlich davon abhängen, dass ich diese Hilfe im Zweifelsfall in Anspruch nehme.
Also was ich auch so ein bisschen in meiner Zeit im Pflegebereich mitbekommen habe, ist, dass viele Demenzkranke das, was dadurch fehlt, diese Gehirnfähigkeit, die dadurch fehlt, auslagern an das Pflegepersonal. Dass man dadurch auch mehr oder weniger auf eine andere Person vertrauen muss, dass sie meine eigenen Erinnerungen richtig wiedergibt. Und da kommt es dann auch teilweise zu Situationen, wo man sich denkt, naja, ich bin da jetzt auch nicht so sicher, aber diese Person weiß das nicht nur, weil die ist verzweifelt, weil sie das nicht weiß. Und diesen Eingriff in die Privatsphäre, die vielleicht, wenn man die Person auch nicht so gut kennt, fast für einen selber schon zu viel ist, dass man da jetzt hilft. Das ist was, wo das Thema für mich interessant wird. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen natürlich so generell diese Problematik zu sehen, dass dann jetzt gerade bei der Demenz eventuell Informationen, wie du sagst, ausgelagert werden, sei es aufs Pflegepersonal oder auf Angehörige, die dann plötzlich entscheiden müssen, wie gehe ich eigentlich damit um? Also vertraue ich jetzt zum Beispiel dem Arzt bestimmte Dinge an, die bei uns zu Hause passieren oder die mir an Demenz Erkrankte anvertraut hat, im Hinblick darauf, dass ich davon ausgehe, dass es ihm dann besser geht, wenn der Arzt diese Informationen hat, oder tue ich das eigentlich nicht? Auch auf jeden Fall ganz, ganz spannend und oft vernachlässigt tatsächlich die Situation der Pflegenden und inwieweit die tatsächlich in ihrer Arbeit da eigentlich, also zum einen einem enormen Druck und so einem emotionalen Druck ausgesetzt sind, aber auch Privatheitsverletzungen durch bestimmte Strukturen eventuell oder die Patienten selbst. Ja.
Was mir einfällt, ist, wenn eine pflegebedürftige Person in ein Altersheim umziehen muss, muss ja die Wohnung oder das Haus, wo die Person vorher gewohnt hat, ausgeräumt werden. Und es kann ja nicht alles mitgenommen werden, weil Altersheime sind klein, da gibt es keine Keller, da gibt es nichts, wo man Dinge unterstellen kann, außer die Angehörigen haben den Platz. Und natürlich ist dann die Frage, wie wird ausgeräumt? Also wird die Privatsphäre beachtet und die Sachen erstmal nur in Kisten gepackt oder wird direkt auch weggeworfen? Was, glaube ich, ganz häufig vorkommt, gerade in so einer Generation, die jetzt alt geworden ist, die noch das Glück hatte, in großen Häusern zu wohnen und einfach viele Dinge ansammeln konnten. Also das meine ich jetzt nicht böse, aber halt Andenken oder so altes Geschirr, und man kann gar nicht einschätzen, in welchem Bezug die Person noch dazu steht. Und wenn es da kein Mitspracherecht gibt, glaube ich, dass da ganz viel entweder auch bewusst verletzt werden kann, aus Neugier natürlich, oder eben auch aus Erbschaftsstreitereien im Zweifelsfall. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schwierigkeitspunkt, wie man eben mit den Sachen, die noch da sind, umgeht?
Auf jeden Fall. Also das geht auch schon fast in Richtung Eigentum, nicht nur Privatsphäre, sondern eben auch das Eigentumsrecht. Ja. Sie haben vorher noch gesagt, wenn man in ein Heim zieht, ja, auch da kommen ja dann ganz andere Kontexte und Strukturen mit. Ne? Heime haben bestimmte Strukturen, die wiederum in Tagesabläufe, Gewohnheiten und private Entscheidungen eingreifen. Ja, das ist der dritte Komplex.
Ja, und gerade diese Verbindung von, ja, von Eigentum oder ne, vielleicht auch scheinbar banalen Gegenständen, sei es das Geschirr oder vielleicht eine bestimmte Tischdecke. Ne? Also ich glaube, wir alle kennen das ja durchaus, dass man sich an bestimmte Dinge haftet oder bestimmte materielle Güter so mit Bedeutung aufgeladen werden, dass es eben über das hinausgeht, über ihren tatsächlichen Warenwert hinausgeht und über das, was sie tatsächlich sind. Und gerade, was Sie auch was du auch angesprochen hast, natürlich, wenn das quasi ein ganzes Leben umfasst, ne, und da einfach Erinnerungen von 40, 50, 60 Jahren zusammenkommen, dann noch zu unterscheiden, ja, was ist jetzt hier eigentlich bedeutsam, was ist eher so ein bisschen Kladderadatsch, was man vielleicht dann auch aussortieren kann oder so Geklüngel, was vielleicht auch weg kann, und dann auch überhaupt einschätzen zu können, ob sich da nicht auch was verändert. Ne? Also gerade bei der Demenz kann es ja dann auch so sein, dass scheinbar banale Dinge, die vielleicht vorher auch gar nicht so als wertvoll erachtet werden, plötzlich Dinge nochmal auslösen oder Erinnerungen irgendwie speichern. Und genau, da ist dann auch ganz klar die Frage, okay, wie geht man damit um, auch als Angehöriger dann, natürlich, die Neugier ist wahrscheinlich da, ne? Also was hat Oma eigentlich gemacht und sind das irgendwie die alten Liebesbriefe, diese Opa, okay, so haben wir die Beziehung ja noch gar nicht gesehen. Und ja, da liegt auf jeden Fall auch ganz viel Potenzial. Mhm.
Wir haben noch einen anderen Diskurs mitgebracht, der ein bisschen jünger ist. Einfach nur ein paar Überschriften. Ärztezeitung, 6. September diesen Jahres. Sensorpflaster überwacht Bewegungsdaten von Heimbewohnern. Ein neues Sensorpflaster soll melden, wo sich Patienten aufhalten und ob sie Hilfe benötigen. Oder so ähnlich, Zeit Online, 2014 schon, Computerchip statt Pfleger. Demenzerkrankte sind für Pflegeheime eine Herausforderung. Sie sind oft orientierungslos und versuchen zu flüchten. Viele Heime rüsten nun technisch auf. Ja, also auch das nochmal eine ganz neue Dimension, die Aufrüstung mit Technik. Und dann natürlich, dann haben wir die Daten, wir haben Bewegungsdaten, wir haben eine Form von Überwachung. Und ob die dann fürsorglich gemeint ist oder kontrollierend, zu kontrollierend ist, das ist dann ein schmaler Grat. Unter solchen Zeitungsausschnitten oder ja, Artikeln findet ja dann oft Diskussion statt. Ne? Wir haben uns mal ein paar angeschaut, was da so diskutiert wird. Ich lese ein bisschen ausschnittshaft vor, das ist zu klein. Ne? Also der erste schreibt, Zwiespalt. Einerseits würde ich solch ein Ortungssystem befürworten, seit ich erlebt habe, wie meine stark demente Großmutter mit einem Gurt am Stuhl festgebunden wurde, in einer Kurzzeitpflege, damit sie nicht davonläuft oder womöglich Treppen runterfällt. Sie war auch noch fast blind. Das war absolut entwürdigend und sie hat 4 Wochen lang nur versucht, aus dem Stuhl herauszukommen. Andererseits ist es tatsächlich ein großes Problem für die Pflegeheime. Bautechnische Barrikaden sind sicherlich sinnvoll, aber der Drang, davonzulaufen, lässt auch tief blicken. Sind die Menschen sinnvoll beschäftigt oder fühlen sie sich wohl und geborgen? Ist der Drang, davonzulaufen, nicht zu groß, wie wir dann in der endgültigen Unterbringung von ihr bemerkt haben? Soweit mal. Ein anderer schreibt, versuche zu flüchten. Was für eine verquere Betrachtung. Vielleicht sollte man sich überlegen, dass es sich nicht um ein Weg von, sondern vielmehr um ein Hinzu handelt. Darauf kommt dann sofort die Antwort. Ne? So ist das ja im Netz. Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns. Selbstbestimmte Entscheidungen können nicht mehr getroffen werden, genau weil eben die Grundlage für die selbstbestimmte Entscheidung, nämlich die Analyse der Situation, nicht mehr möglich ist. Ein dritter noch. Ich sehe es täglich an meinem Arbeitsplatz Altenheim, das Dilemma zwischen Sicherheit gewährleisten und dem Bewegungsdrang der Demenzkranker, auch Hinlauftendenz genannt. Mit von der Zeit zur Verfügung stehenden Mitteln ist ein Personalschlüssel, welcher den Betroffenen gerecht wird und den dort Arbeitenden nicht zu realisieren. Also da kommt noch die Dimension Kosten und Pflegenotstand dazu. Auch hier würden wir ganz gerne einmal einfach Ihre Einschätzung abholen. Wo bewegen wir uns da? Wo ist das Fürsorge? Ist das zu viel Fürsorge? Sollte man sowas nutzen, wenn wir diese technischen Mittel haben oder nicht?
So viele sind wir nicht. Okay, aber man kann es ja technisch ein bisschen einschränken, dass diese Ortungssysteme eigentlich nur dann anspringen und irgendwas melden, wenn der Demenzkranke aus dem Haus oder aus dem Grundstück verschwunden ist. Solange er noch sich in einer halbwegs näheren Umgebung befindet, sollte eigentlich nichts gesendet werden. Das wäre eine technische Lösung für ein eigentlich nicht technisches Problem, aber ich bin Techniker.
Das trifft es, glaube ich, im Kern ganz gut. Es ist natürlich kein technisches Problem, sondern eigentlich der Versuch, mit der Technik Sachen einzufangen, die aufgrund von Pflegenotstand etc. eigentlich nicht eingefangen werden können, beziehungsweise da eben nicht mehr geleistet werden können. Und das ist eben also genau die Frage, wie wenden wir, also eigentlich geht es ja dann um die konkrete Frage der Anwendung. Ne? Also haben wir quasi einen sicheren Bereich und man sagt irgendwie in diesen 3-4 Kilometern ist es schon in Ordnung, wenn meine Großmutter sich da auch frei bewegt, da sind die Nachbarn, selbst wenn sie da sich verläuft oder verloren geht, da findet sie schnell jemand und da ist sie irgendwie sicher und erst danach springt ein Alarm an oder wird es quasi auch schon dazu genutzt, dass sie das Haus eigentlich gar nicht mehr verlassen kann, weil der Alarm sofort ertönt, ja.
Also, ich meine, dieses mit dieser Überwachung, das gibt es ja in der Pflege auch die ganze Zeit. Also, das heißt dann meistens Beobachtung und nicht Überwachung, weil das klingt besser. Aber das ist ja auch Teil des Systems in den meisten Pflegeeinrichtungen, dass dieses auf die Leute geschaut wird und schaut, was dort passiert. Mhm. Das Problem, was ich eigentlich sehe, ist nicht, dass solche Systeme eingesetzt werden, sondern dass die Daten einfach nicht kontrolliert werden. Also weil die halt nicht im Haus bleiben, sondern dann halt im Internet sind. Ne? Mhm. Und da ist halt dann diese, also ich habe eins von so einem System in der Verwendung gesehen, in meiner Zeit im Zivildienst, aber es war auch weniger hilfreich, als man sich denkt. Mhm. Und ja, also es ist genau in den, also du brauchst solche Systeme, entweder wenn wirklich starker Personalmangel ist oder wenn gerade so viel los ist, dass man abgelenkt ist, mhm, und dann bringen sie meistens noch mehr Stress hinein. Also auch vom Alt, also von der Realität, wie es umgesetzt werden, nicht hundertprozentig eine Lösung meiner Meinung nach. Mhm. Deswegen.
Ja. Wenn der Alarm losgeht, muss ja trotzdem dann ein Mensch noch aktiv werden und dann plötzlich losgehen und suchen. Und auch das ist ja dann wieder Personalaufwand und Zeitaufwand, der irgendwie da reinspielt. Also es ist ja dann nicht so, nur weil der Alarm losgeht, haben wir das Problem dann gelöst und sie kommt auch sicher zurück, sondern natürlich dient das nur dazu, dann auch wieder irgendwie in die menschliche Interaktion hineinzuführen. Und genau, die Frage danach, was dann tatsächlich mit diesen Daten passiert, die da gesammelt werden oder wo die hingehen, ist dann nochmal die ganz andere Frage. Ne? Also auch Das lässt sich, glaube ich, überhaupt auf die Robotik in der Pflege generell anwenden. Ne? Also wie gut ausgebaut sind diese Systeme, was können die leisten und was passiert eigentlich dann mit den Daten, die sammeln, wer hat da Zugriff drauf und wer nicht. Und das geht dann eben nochmal in diese andere Diskussion hinein.
Und vielleicht auch noch dazu, Technical Literacy ist in der Pflege auch ein Problem. Mhm. Also ich habe in der Zeit, wo ich im Zivildienst war, sind sie gerade umgestiegen auf ein PDF-Sheet zum Ausfüllen für irgendwelche Rechnungsdaten. Mhm. Und das hat Probleme geliefert. Also
ein Problem. Es sind natürlich Kompetenzen, die irgendwie gefordert werden. Und in der Pflege selber oder in der Ausbildung ist natürlich der Fokus auf ganz andere Kompetenzen erstmal gelegt. Denn da geht es ja dann wirklich um die direkte menschliche Interaktion. Und dazu kommt, glaube ich, auch noch die Problematik, dass zumindest die Generation, die jetzt pflegebedürftig sind oder ist, natürlich auch noch eine ganz andere Technikferne hat, als wir das jetzt haben. Also vielleicht würden wir alle sagen, ja, gar kein Problem. Wir haben so an Smartphone und alles Mögliche gewöhnt. Wenn da so ein Roboter ist, vielleicht. Also einfach, weil die Nähe irgendwie stärker da ist. Meine Großmutter sähe das vielleicht noch mal ein bisschen anders, was zum Beispiel auch problematisch ist dann bei der Implementierung solcher Systeme. Es gibt so 1-2 Studien, die das ausprobiert haben mit so Prototypen von solchen Ortungsgeräten und gut, die waren halt auch noch sehr groß, aber das fanden die alten Menschen alle ganz fürchterlich, weil sie sich darunter erstmal nichts vorstellen konnten, weil sie sich da eingeschränkt gefühlt haben und überhaupt keinen Bezug dazu hatten. Und das sind dann eben auch so praktische Fragen, die man im Zweifelsfall bei der Entwicklung einer Technologie erstmal gar nicht so konkret bedenkt.
Ich würde nochmal die Frage auch nach den Alternativen stellen. Das war ja gerade am Anfang sehr schön, wenn man die Menschen nicht mit so einem Tracker versorgt, dann muss man ihn anschnallen. Also das ist die Frage, was ist schlimmer?
Ja.
Sozusagen entweder meine Privatheit zu verlieren oder meine Bewegungsfreiheit. Und dann muss ich ehrlich sagen, lieber ein bisschen Privatheit.
Also ja.
Meine Meinung. Ja,
ganz richtig. Ne? Es ist natürlich immer eine Abwägungsfrage. Und gerade in der Pflege haben wir diese extremen Dilemmata-Situationen, dass es irgendwie um Gesundheit, es geht um Sicherheit, es geht irgendwie um Wohlfühlen und Wohlergehen. Dann kommen aber noch so die klassischen Werte, die wir quasi noch mitbringen aus unserer Zeit, wo wir quasi voll autonome Erwachsene waren. Also wir wollen unsere Autonomie erhalten, wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen unsere Privatheit behalten. Und das fällt dann quasi alles in diesen Melting Pot zusammen. Und die Frage ist, ob man da überhaupt die richtige Entscheidung treffen kann oder ob es nicht eigentlich immer ein Abwägen mit für und wider ist.
Also auf die Diskussion, das ist ja die alte Diskussion eben zwischen Sicherheit und Freiheit. Mhm. Und es gibt ja ähnliche Bestrebungen auf der ganz anderen Seite für Kinder, also wo Kinder Ordnungssysteme verpasst bekommen. Mhm. Ich kann in beiden Fällen den Wunsch danach total verstehen, weil es ist ja nicht nur einfach gefährlich, wenn ein alter, im Zweifelsfall dementer Mensch wegläuft und sich eventuell in Gefahr begibt oder in Gefahr gebracht wird dann auch. Das ist ja auch mal die Frage, wie gehen denn die Leute draußen damit um? Also sind sie eben nett oder nutzen sie die Situation aus? Ja. Das Gleiche ist ja bei Kindern auch der Fall. Die Alternative natürlich, ich wäre jetzt nicht unbedingt vielleicht jemanden an einem Stuhl festzubinden, aber Türen zuzuschließen, wie in einer geschlossenen Etage, ist halt auch eine Form von Freiheitsentzug, auch wenn er natürlich nicht so krass ist, wie am Stuhl festgebunden zu werden. Ich glaube tatsächlich, dass diese einzige Lösung für diese Diskussion, in meiner Familie gibt es mehrere Menschen, die in der Pflege arbeiten, deswegen ist das ein Thema, das wir schon lange diskutieren, tatsächlich eine Aufstockung des Pflegepersonals ist und eben auch von Personen, die zur in Anführungszeichen reinen Beschäftigung da sind. Mhm. Weil dieses hoch ausgebildete Pflegepersonal ist natürlich, gibt es wenige von, es ist relativ teuer, also auch wenn die Menschen total schlecht bezahlt werden, aber es sollte mehr kosten. Aber dann gibt es ja eben auch Stufen, wo du eben keine Krankenschwester oder kein Krankenpfleger sein musst, sondern ich weiß nicht, ob man das in Sozialpädagogen und Pädagoginnen nennt, aber halt Menschen, die da sind, um sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dann wäre ja auch ein viel größerer Blick da. Oh, sind jetzt noch alle hier oder nicht mehr? Ich meine, das kann man ja relativ einfach lösen. Ich weiß nicht, warum die da jetzt mit Technologie anfangen wollen.
Ja. Ich glaube aber, das ist auch die Differenz zwischen Kindern und hier Heimbewohnern, weil es natürlich auch ein bisschen kritisch die Frage ist, für wen tragen wir hier Verantwortung? Ist das letztlich nicht eine Verantwortung für eine Kostenstelle? Ja, und das haben Mütter vielleicht nicht, ja, die diese Helikopterüberwachungssysteme und Leinen und sowas haben. Ja. Da war noch eine Meldung irgendwo.
Ja. Ah, ja. Auf der anderen Seite, wenn man es optimistisch sieht, könnte man sich sogar vorstellen, dass ein technisches System ist, das wirklich nur anschlägt, wenn jemand weg ist, weniger Überwachung verursacht, als wenn da eine Person immer einen Blick darauf hat. Dafür muss es aber sehr speziell implementiert sein. Und ob das wirklich in naher Zukunft passiert, wage ich zu bezweifeln.
Ja, aber das ist nochmal der sehr, sehr schöne Punkt, die Frage, was ist eigentlich, wo verlieren wir eigentlich mehr Privatheit? Ne? Ist es die Kamera, die dann im Zweifelsfall ab und an angeht, oder ist es tatsächlich, wenn jemand die ganze Zeit bei uns ist? Ne? Also ich glaube, grundsätzlich ist der Hinweis schon vollkommen richtig. Also die Pflege ist einfach überfordert. Es gibt zu wenig Pflegepersonal, es gibt zu wenig Menschen, die da tatsächlich in die Interaktion gehen können, die einfach da sein können, die auf die Pflegebedürftigen eingehen können. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, wenn die ganze Zeit jemand dabei sitzt, ist das mit der Privatheit vielleicht auch nicht so weit her. Ne? Also das ist dann vielleicht so die andere Perspektive zu sagen, gut, wenn dann wirklich nur im Notfall dieses Lichtchen und dieser Alarm angeht, ist vielleicht sogar mehr Privatheit da, als wenn tatsächlich irgendwie ständig Leute im Raum sind.
Ja, ich glaube aber, dass das wirklich einer der Fälle ist, wo man darüber nachdenken muss, wie Privatheit sich anfühlt. Wie fühlt sich sichtbare Überwachung an? Wie fühlt sich unsichtbare Überwachung an? Und vielleicht könnte da die Differenz liegen, ne, dass wir wirklich eine Erfahrbarkeit von Überwachung und Privatheit haben.
Vielleicht nur noch eine Frage dazu. Hm? Das, wie sich unsichtbar überwachen anfühlt, ist ja für normale Menschen schon schwierig, aber für Leute mit Demenz ist das eine, ja, es gruselt ein bisschen. Ne? So, wie fühlt sich für eine Person, die selber nicht ganz die Wahrnehmung der Realität versteht momentan, wie fühlt sich dann Überwachung an? Ne?
Ja, zumal man das ja durchaus beobachten kann bei Menschen mit Demenz, dass ohnehin ein generelles Unsicherheitsgefühl entsteht oder ein Gefühl der Überwachung auch, ne, also wir würden das eventuell etwas negativ mit Paranoia beschreiben, ne, aber diese Gefühle sind ja irgendwie da. Von daher klar. Und die Frage danach, was mit Überwachung ist, die wir nicht sehen. Ja, schon richtig, da haben wir ja schon Probleme, das irgendwie zu verstehen, wie das alles zusammenhängt. Und wenn mein Blick und mein Zugang auf die, sag ich mal, objektive Realität in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, dann wird das natürlich noch schwieriger. Aber vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir zur Privatheit mal übergehen und ich mal ein paar oder ein bisschen Input aus der philosophischen Debatte geben kann. Also wir haben jetzt ja hier schon viele Dinge eigentlich angesprochen und würde sagen, viele Dimensionen, Aspekte, die wir diskutiert haben, finden sich tatsächlich zumindest in einer sehr einschlägigen Theorie von Privatheit, nämlich der Theorie von Beate Rössler. Ich glaube, das Buch ist von 2008.
Ja.
Sieben? Naja, es ist auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum eigentlich so die einschlägigste Autorin, die über Privatheit schreibt und publiziert. Und ihr Konzept eignet sich vor allen Dingen auch für die Betrachtung von Literatur erstmal sehr gut, weil sie viele von diesen Intuitionen und Gedankengängen, die wir gerade schon diskutiert haben, eigentlich einfangen. Das beginnt schon quasi mit der grundlegenden Idee, dass Privatheit etwas mit Kontrolle und mit Zugang zu tun hat. Und Rössler schreibt dann, als privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem Etwas kontrollieren kann. Also immer, wenn die Kontrolle bei mir liegt, wenn ich entscheiden kann, wer kommt zu mir, wer weiß was über mich, dann können wir hier über Privatheit sprechen oder das als privat benennen. Und das Interessante daran ist, dass Rössler diesen Privatheitsbegriff ganz stark an Autonomie koppelt. Also wir können das ja jetzt mal so beschreiben, okay, Privatheit ist dann etwas, was mit Kontrolle und Zugang zusammenhängt, aber warum schützen oder wollen wir das schützen und warum schätzen wir Privatheit eigentlich? Also wir reden alle irgendwie von Datenschutz und davon, dass wir mehr Privatheit brauchen, dass es wichtig ist und das ist irgendwie ein Gut, das auch nicht für Sicherheit oder weiß ich nicht, was aus dem Fenster geworfen werden soll. Und dabei verlieren wir vielleicht manchmal aus dem Auge uns zu fragen, ja warum denn eigentlich? Also was ist denn so toll an Privatheit? Und Rösslers Antwort hier wäre eben zu sagen, also ohne Privatheit gibt es keine Autonomie. Und Autonomie in dem Sinne meint eigentlich, also sie vertritt einen sehr starken Autonomiebegriff, der eigentlich bedeutet, dass ich ein bestimmtes Verhältnis zu mir selber entwickle. Also ich bin genau dann autonom, wenn ich quasi von mir zurücktreten kann und mich fragen kann, wer bin ich, wer will ich sein und wie will ich eigentlich leben? Also wenn ich einen bestimmten Lebensentwurf für mich entwickeln kann, eine Vorstellung von mir als Person, von Plänen und Wünschen, die ich irgendwie auch in die Zukunft transportieren kann. Und Rösslers Idee hier ist zu sagen, dafür brauchen wir Bedingungen von Privatheit. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen in tatsächliche oder symbolische Räume, dann können wir in dieses Selbstverhältnis auch nicht adäquat eintreten. Dann sind wir immer irgendwie von außen gestört. Dann gibt es immer Blicke von außen, die uns den eigenen Blick verwehren und die da so eine authentische Identifikation eigentlich unmöglich machen. Und das Spannende und sehr Handhabbare an Rösslers Theorie ist, dass sie Privatheit in drei Kategorien unterteilt. Wir haben einmal dezisionale Privatheit, informationelle Privatheit und lokale Privatheit. Und das deckt eigentlich viel von dem ab, was wir gerade schon angesprochen haben. Also dezisionale Privatheit, da geht es tatsächlich um Entscheidungsspielräume und Handlungsspielräume. Da geht es um solche Sachen, wie zu sagen, wenn wir uns gefragt haben, wer wir sein wollen oder eine Idee davon haben, wie wir eigentlich leben wollen, dann tun wir das ja nicht quasi versteckt und ganz für uns allein, sondern immer auch in Interaktion mit anderen und im Zweifelsfall eben auch in einem öffentlichen Raum oder in einem Raum, wo wir anderen begegnen. Und um das tatsächlich leben zu können, brauchen wir einen gewissen Schutzraum. Also wenn wir uns vorstellen, wir gehen auf die Straße und jeder würde auf uns zukommen und sagen, dein Outfit gefällt mir, das finde ich aber komisch und du machst aber das und also quasi ständig kommentieren würde, was wir tun, dann wären wir ständig gezwungen, uns diese Außenblicke einzuverleiben. Wir müssten uns ständig fragen, wie wirken wir, was wir ohnehin schon sehr stark tun, aber das wäre quasi noch gesteigert und damit hätten wir gar nicht mehr die Möglichkeit, unseren Blick oder unsere Perspektive als die entscheidende wahrzunehmen, zu sagen, es geht gar nicht darum, ob du jetzt mein Outfit toll findest oder nicht, sondern es geht darum, wie ich das finde und deshalb mache ich das. Also das ist jetzt natürlich ein sehr banales Beispiel.
Ja. Oder wieder das Beispiel der Helikoptereltern. Ne? Also ja. Rossler würde sagen, ich kann niemals eine autonome Ich-Identität ausbilden, wenn ich permanent von meiner Mutter mit dem Smartphone überwacht werde. Ja? Also wir brauchen private Schutzräume, egal ob das auf dem Spielplatz ist, obwohl wir das als öffentlichen Raum deklarieren, aber ein Raum, in dem wir nicht beblickt werden von unserer Personen, die eben durch Macht oder durch eben Elternschaft hineinsprechen oder hineinreden darf. Ja.
Genau, und hier dann nochmal diese Idee oder Anknüpfung an Freiheit, also unsere garantierten Freiheitsrechte, die wir haben, die sind halt darauf angewiesen, dass wir soziale Bedingungen haben, die es uns auch erlauben, die tatsächlich wahrzunehmen. Also so eine reine Kodierung von Freiheitsrechten reicht nicht aus, sondern es muss auch tatsächlich möglich sein, die in der Interaktion zu leben. Und deshalb geht Rössler zum Beispiel davon aus, dass wir in der Öffentlichkeit ja, Haltungen von Zurückhaltung, Indifferenz oder Reserve eigentlich einüben sollten, zu sagen, es geht eben darum, dass ich nicht ständig auf andere zugehe und kommentiere und beobachte und eingreife, sondern ne, im Rheinland sagen wir schön leben und leben lassen. Ne? Also lassen wir die Leute halt einfach mal machen und ich darf halt dann aber auch machen, soweit ich möchte. Genau. Die andere Dimension ist die informationelle Privatheit und das ist die, die eigentlich am häufigsten diskutiert wird, die auch dann in diese ganze Datenschutzdebatte eigentlich reingeht. Und informationelle Privatheit bezieht sich dann eben ganz konkret auf Daten oder Informationen über mich und dann eben auf das Wissen, das andere über mich haben. Und die Idee hier ist nicht nur, dass ich kontrolliere, wer was von mir weiß, sondern dass diese Kontrolle es mir überhaupt erst ermöglicht, mich ganz spezifisch in bestimmten Situationen zu verhalten. Also wenn ich ein Bild davon habe, was du jetzt beispielsweise über mich weißt, so gemessen an den Sachen, die irgendwie an Informationen vielleicht so im Netz geistern, ne, oder wie ich mich jetzt hier verhalte, dann habe ich eine Vorstellung davon, ah, okay, das könnte das Bild sein, was du von mir hast. Und ich kann versuchen, damit zu spielen und das aufzunehmen und meine Selbstdarstellung in dem Sinne dann anzupassen und dir eine Version von mir zu geben, die ich dir präsentieren möchte. Wenn du es jetzt aber geschafft haben solltest, irgendwie mein Handy zu hacken oder irgendwie meine privaten Nachrichten zu lesen, hast du plötzlich viel mehr Informationen über mich und ich weiß das nicht. Und die Art und Weise, wie ich mich jetzt zum Beispiel hier präsentieren würde, wäre dann fehlerhaft, weil ich aufgrund von falschen Informationen handle, weil ich gar nicht weiß, dass du schon mehr über mich weißt und quasi im Zweifelsfall manche Sachen vielleicht als ja, sagen wir mal, positive Verbesserungen oder Verschweigen entlarven könntest. Und die Idee hier ist eben, dass wir für Autonomie eben auch ja, eine gewisse Form an informationeller Kontrolle brauchen. Also wir müssen irgendwie kontrollieren können, wie wir anderen begegnen und das tun wir, indem wir unsere Informationen kontrollieren. Und gut, und der dritte und letzte Aspekt wäre eben räumliche Privatheit oder lokale Privatheit. Und das bezieht sich dann eben ganz konkret auf räumliche Unzugänglichkeiten. Also Rössler diskutiert das vor allen Dingen an dem eigenen Zuhause, so dieser Inbegriff des Privaten eigentlich. Ne? Wir machen die Tür zu und die Fenster zu und dann sind wir für uns. Dann ist das der private Kern unserer Gesellschaft eigentlich, ne? Also die eigenen vier Wände. Und hier geht es eben ganz konkret darum, dass ja sowas wie Autonomie oder die Idee davon, wer wir sein wollen, auch darauf angewiesen ist, dass wir das ausprobieren können, ne? Dass wir uns wirklich frei machen können von den Blicken anderer, ne? Also Vorhänge zu, Türen zu und ganz für uns sein können, unser Blick, unsere Perspektive wirklich auch die einzige ist, wir nicht fürchten müssen, dass da jemand durch die Tür kommt, weil wir diese Kontrolle haben und dass lokale Privatheit in dem Sinne eben ganz entscheidend dafür ist, dass wir ja, uns als Menschen oder als autonome Menschen überhaupt entwickeln können. Und das lässt sich meiner Meinung nach auch ein bisschen weiterdenken, wenn wir das eben stärker auf den Körper fokussieren, wenn es jetzt um Pflegesituationen oder Blick auf Pflege geht, dann spielt Privatheit, glaube ich, auch eine Rolle, wenn es um die Unzugänglichkeit des Körpers geht. Ne? Also wir haben jetzt eben schon gehört, es geht irgendwie um Fixierungen, um die Frage auch von Waschen und ganz starker intimer Nähe im Zweifelsfall. Und hier könnte man eben auch sagen, ja, körperliche Privatheit wäre dann eben eine Form von sensorischer Unzugänglichkeit oder eben ganz klassisch das Alleinsein, also wirklich ohne andere sein Und der Raum hier wäre dann eher sowas wie eine private Wohlfühlzone. Ne? Wir kennen das alle, stehen irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln und wenn uns einer zu nahe kommt, das ist halt ein Eingriff. Ne? Das ist ein Zugriff, den wollen wir nicht haben. Da wollen wir entweder einen Schritt weggehen oder denjenigen Schritt wegstoßen. Und das knüpft dann an diese Idee von Erfahrbarkeit oder dem Gefühl von Privatheit an, zu sagen, also irgendwas ist da, dass wir sagen, wir wollen so bestimmte Zugänge zu uns eigentlich vermeiden oder eben kontrollieren. Also natürlich in intimen, persönlichen Beziehungen nehmen wir das gerne in Kauf und wollen diesen intimen, körperlichen Kontakt ja auch haben, aber dann eben hier auch wieder die Idee, wir kontrollieren das. Wir wollen entscheiden, wer uns zu nahe kommt und wer nicht.
Okay, kleiner
Gut, genau. Habt ihr dazu erstmal Rückfragen oder Anmerkungen? Also das wäre jetzt quasi so ein bisschen die theoretische Grundlage, anhand derer wir gleich dann noch auf so ein paar Textstellen gucken wollen. Also wir haben uns halt so ein paar Ausschnitte aus Romanen ausgewählt, die sich mit Demenz oder Pflegesituationen beschäftigen und haben halt gedacht, dass diese Dreierkategorisierung sich eigentlich ganz gut anbietet, um zu schauen, welche Dimensionen werden hier eigentlich verletzt. Deshalb hier nochmal kurz die Rückfrage, ist euch das soweit klar? Habt ihr da Anmerkungen, Fragen? Dann
Okay, also ich bin ja sehr viel zu spät gekommen, ich war noch arbeiten, sorry. Ja. Aber was mich jetzt einfach nur an dem, was ich gesehen habe, noch interessiert, ist die Perspektiven, die ihr habt, inwiefern gibt es, ich stelle mir das irgendwie weltweit nicht sehr gleich vor. Mhm. Also glaubt ihr, sind diese Einteilungen generell anwendbar oder ist das eher so ein bisschen, das funktioniert in Europa unter Weißen und vielleicht noch bei den Amis? Oder gibt, also so, nur eure Gedanken dazu würden mich interessieren.
Ja. Jein, also es gibt Texte oder Analysen, die durchaus zeigen, dass also in unterschiedlichsten Gesellschaftsformen, also auch durchaus ganz anders strukturiert als jetzt so die klassische westliche Gesellschaft, dass es immer ein Bedürfnis für in dem Sinne Unzugänglichkeit gibt und dass es in jeder Gesellschaftsform quasi gewisse gewisse Regeln gibt, die quasi dazu dienen, das einzuteilen, wer sich wem in welcher Form nähren darf. Das kann total unterschiedlich sein. Und in manchen, also wir würden uns vielleicht manche Gesellschaftsformen angucken und sagen, da gibt es doch gar keine Privatheit. Die wohnen alle irgendwie in einem Raum, die können sich nicht zurückziehen, das ist doch überhaupt nicht privat. Aber interessanterweise wird hier dann zum Beispiel mit so Techniken, also mit Blicktechniken gearbeitet. Ne? Also es ist ist ein Aufsatz von Alan Weston, der dann da verschiedene Dinge beleuchtet oder verschiedene Kulturen beleuchtet und zum Beispiel sagt, wenn Sie sich das anschauen, da lebt eine Familie quasi als Großfamilie wirklich in so einer kleinen Hütte, die schlafen da alle nebeneinander, da wird gekocht, da wird gegessen, da wird gespielt und wir jetzt als, nur mit unserer westlichen Perspektive sagen, da gibt es halt keine Privatheit, ne? Aber zum Beispiel für Sex zieht man sich dann in den Wald zurück, ne? Also das wird dann quasi ausgelagert, weil auch das irgendwie ja eben nicht unter den Augen von anderen stattfinden soll, da gibt es einen ganz starken sozialen Kodex. Also das ist, man sagte, wenn man quasi in diese Gemeinschaften reinkommt, fühlt sich das alles sehr starr und sehr kühl an, weil dann Emotionen eben nicht nach außen getragen werden. Dadurch, dass wir ständig beobachtet werden oder dass die Menschen dort sich ständig gegenseitig beobachten und einander ausgesetzt sind, teilen sie schon automatisch nicht besonders viel von sich mit, sondern sind sehr reserviert und sehr kühl. Wenden sich schneller ab, etc. Also denn ist so eine Art von psychologischer Privatheit in diesem Sinne zu sagen, also auch da wird versucht, in irgendeiner Form Zugang zu kontrollieren, aber vollkommen richtig, es unterscheidet sich tatsächlich massiv und die grundsätzliche Idee wäre hier zu sagen, okay, vielleicht gibt es so ein Bedürfnis danach, dass es verschiedene Regelungen gibt zu Zugang, aber wie sich das konkret ausgestaltet, ist extrem kulturspezifisch.
Aber das sagt sie ja auch selber, ne? Also sie stellt diese Theorie wirklich nur für die westlich-demokratischen Staaten auf. Das gibt sie von vornherein zu. Mhm. Aber das Grundbedürfnis scheint überall da zu sein. Ne?
Okay, gut. Dann vielleicht nochmal so ein kurzer Einblick oder ein paar Zahlen zur Demenz. Also ich glaube, die Zahlen sind genau von 2014. Also da war es so, dass 47 Millionen Menschen weltweit von demenziellen Erkrankungen betroffen sind, 1,6 Millionen davon in Deutschland, 115.000 bis 130.000 Menschen in Österreich. Wir haben ca. 300.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Interessanterweise sind 70% der Betroffenen weiblich, was unter anderem natürlich an der höheren Lebenserwartung für Frauen liegt als für Männer. Interessant hier ist noch, dass davon ausgegangen wird, dass bis 2050 es bis zu 131 Millionen Erkrankter gibt. Also es ist quasi eine rasant wachsende Bevölkerungsgruppe. Das heißt, das Problem wird sich nur verschlimmern. Nee, insgesamt, weltweit. 100? Gut. Haben die in China gesagt? Okay, also wie gesagt, das sind Zahlen von 2014, vielleicht hat sich das jetzt schon verteilt. Also das sind die Zahlen aus den Demenzberichten oder aus den deutschen Demenzberichten. Ich würde gar nicht verneinen, dass das Problem vielleicht noch dringender oder drängender ist. Also es mag durchaus sein, ja. Genau. Und dann kurz zur Pflegesituation. Also erstmal allgemein haben wir ungefähr 2,9 Millionen Pflegebedürftige. Davon werden 1,3 Millionen zu Hause gepflegt. Für Menschen mit Demenz sieht es so aus, dass der Pflegeaufwand tatsächlich der Aufwand einer vollen 45-Stunden- oder 46-Stunden-Woche ist. Wir haben dann noch die Aufteilung auf ambulante Pflegedienste und vollstationäre Pflege. Aber was wir schon sehen, ist, dass es insgesamt überhaupt nur 929.000 Plätze in Pflegeheimen gab. Das heißt, auch unabhängig von der Demenz ist es so, dass alle Pflegebedürftigen überhaupt nicht in irgendeiner Form institutionell versorgt werden könnten. Und genau, dann so ein paar Zahlen, also 35% der Pflegebedürftigen über 80 sind demenziell erkrankt. 2005 litten 69% der Bewohner vollstationärer Alteneinrichtungen an demenziellen Erkrankungen. Und vielleicht auch noch ganz interessant oder wichtig, wenn es überhaupt um die Situation von Pflege und Pflege zu Hause geht, also 78% der betreuenden Ehegatten und 47% der betreuenden Kinder entwickeln während der Pflegesituation eine Depression oder leiden an depressiven Erkrankungen. Gut, also kurz zur Demenz. Also wir sprechen in der Regel hauptsächlich oder viel von Alzheimer oder der Alzheimer-Demenz. Es ist aber nur eine Form von demenziellen Erkrankungen. Es ist tatsächlich die häufigste. Aber es gibt zum Beispiel auch vaskuläre Demenzen, die auf Gefäßerkrankungen oder durch Blutungsstörungen beruhen. Sekundäre Demenzformen, die organische, infektiöse oder metabolische Ursachen haben. Und wir haben auch fronttemporale Demenzen. Grundsätzlich gibt es da natürlich Unterschiede, im Zweifelsfall auch was die Schnelligkeit des Verlaufs angeht, aber sie teilen sich eigentlich, wenn man es aufs große Ganze sieht, diesen allgemeinen Krankheitsverlauf, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es einmal ein gradueller Verlauf ist. Also typischerweise wird hier zwischen drei Stadien unterschieden, dem Stadium 1, da ist Selbstständigkeit weitgehend noch möglich. Stadium 2, da braucht es dann schon deutlich mehr Unterstützung und im Stadium 3 wäre Eigenständigkeit eben kaum noch möglich, was eben daran liegt, dass mit dem Verlauf der Krankheit Gehirnfunktionen wie Gedächtnis, Orientierung, Sprachverständnis, Sprache überhaupt, Lernfähigkeit, also Denken, Auffassung, Auffassungsgabe, Rechnen, Urteilsvermögen, das alles quasi
abnimmt.
Abnimmt, genau, dankeschön. Also wir haben das ja quasi mit diesem Bild mit den Büchern gesehen, ne? Also die kippen dann einfach um, bestimmte Fähigkeiten gehen verloren, manchmal kommen sie vielleicht nochmal wieder, aber generell lässt sich sagen, dass sie dann eben unwiederbringlich verloren gehen. Genau, und durchschnittlich sagt man so, jedes Stadium dauert 3 Jahre, das ist natürlich aber auch trotzdem immer noch eine hochindividuelle Krankheit und das unterscheidet sich dann in den individuellen Verläufen dann doch noch sehr stark. Genau, vielleicht hier noch eine kurze Einordnung aus dem Demenzreport 2011, also Demenz ist eben kein typisches chronisches Leiden, sondern eher als eine Art Behinderung einzustufen, die eben in fortgeschrittenen Stadien eine Betreuung rund um die Uhr erfordert und eben auch intensiven zwischenmenschlichen Kontakt, der im Zweifelsfall dann eben sehr belastend sein kann. Das haben wir ja auch in diesem Einspieler kurz gesehen, diese Idee, dass es eben viel Liebe und viel Fürsorge braucht, um mit den Erkrankten umzugehen und das ist eigentlich eine Erkenntnis, die wir schon lange haben, dass ein Umgang, der auf die Erkrankten eingeht, der sie ernst nimmt und der sie trotzdem noch als Menschen wahrnimmt, eigentlich genau die Form von Pflege ist, die wir brauchen. Aber wie man an den Zahlen sieht, ist das eben tatsächlich einfach momentan nicht leistbar oder wird nicht geleistet.
Soweit zum theoretischen Input. Jetzt wollen wir wirklich mit Ihnen ins Gespräch kommen und haben die Gegenwartsromane mitgebracht. Also man sieht schon, das ist nur eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl. In den letzten Jahren gab es unheimlich viele Demenzromane, Demenzerzählungen, Demenzfilme, und zwar für alle Altersgruppen. Es gibt Kinder-Demenzromane, es gibt Erzählungen, aber auch eben, man sieht es im Genre, Til Schweiger, der macht halt Komödien. Ne? Also für wirklich jede Zielgruppe wird Demenz irgendwie angesprochen. Es liegt natürlich daran, dass Gegenwartsliteratur immer als Form der Kunst Missstände in der Gesellschaft aufnimmt, kritisiert und Bedürfnis dafür wecken will, dass dort überhaupt etwas kräftig schief läuft. Ja. Genau. Also es gibt unterschiedliche Demenzromane. Wir haben zum einen welche, die wirklich einfach literarische Verarbeitungen sind. Also da setzen sich Autoren hin und fühlen sich ein. Ne? Und zwar entweder in die Innensicht, also der Protagonist beschreibt uns das, oder in der Außensicht. Ja? Daneben, und das glaube ich ist sogar noch die größere Gruppe, gibt es die autobiografisch gefärbten Demenzromane. Das heißt, Angehörige oder sogar im Frühstadium der Alzheimer-Erkrankte Erkrankte selber fängt an zu schreiben und seine Gefühle zu teilen. Das ist die zweite Gruppe, also eher so reale oder autobiografische Romane. Daneben haben wir eben auch die Angehörigen, die anfangen zu schreiben. Das ist die dritte. Und Literatur für Demenzerkrankte, also auch ein ganz neues, könnte man sich mal anschauen, ein ganz neues Forschungsfeld. Also wie wird eigentlich erzählt, wenn man für Demenzerkrankte schreibt? Das muss ja grundsätzlich anders laufen. Da müssen irgendwie weniger komplexe Erzählstränge konstruiert werden, da müssen viel mehr Redundanzen rein, es muss insgesamt kürzer sein. Ja, also auch das gibt es als Genre jetzt, aber das würden wir uns heute eben nicht anschauen. Wir schauen uns heute literarische Demenzverarbeitungen an und autobiografische Demenzromane. Was wir hier nicht machen können heute ist, sonst hätten wir alle jetzt Romane lesen müssen, ist ein Roman als Ganzes zu begreifen, sondern wir haben eben ganz kurze einzelne Szenen mitgebracht, um mal zu gucken, was sind das für Figuren, was sind das für Erzähler, was wird da eigentlich von wem kontrolliert oder nicht mehr kontrolliert, worin liegt die Privatheitsverletzung, ja, also was fiktionalisieren unsere Gegenwartsromane eigentlich und welche Auswirkungen könnte das haben, ja, also das ist so ein bisschen der Fokus, was wir heute mit Ihnen machen wollen. Und in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, also was die Texte anbieten, sind unmittelbar mal vier Dimensionen von Privatheitsverletzungen, ja, und zwar der erste ist die offiziellste Privatheitsverletzung, die vorkommen kann, nämlich die durch die Krankheit selber. Also der Zugangsverlust, der einfach durch die Erkrankung kommt. Ich komme nicht mehr an die Räume, die ich mal hatte, an die Erinnerungsräume, an meine Angehörigen, weil ich finde den Zugang nicht als Demenzerkrankter. Ja. Die zweite Form von Verletzungen könnte genau das Umgekehrte sein. Also die Angehörigen finden den Zugang nicht. Sie haben ein Unverständnis, sie kommen in die neuen Räume, die der Demenzerkrankte aufmacht, nicht rein, weil sie nicht unserer Logik entsprechen vielleicht, weil wir uns nicht einfühlen können. Auch das schauen wir gleich, ob das eine Form von Privatheitsverletzung ist und wenn ja, für wen, wer wird hier eigentlich verletzt? Die dritte, Privatheitsverletzungen durch Pflegepersonal, haben wir auch schon diskutiert, das kommt leider vor. Und vielleicht nochmal davon zu trennen, Privatheitsverletzungen durch panoptische Institutionsstrukturen. Also Pflegeheime sind nun mal sehr, sehr stark überwachend und sehr strukturell organisiert. Ne? Die haben sehr starke Tagesabläufe und vielleicht sogar panoptische Blicke. Ne? Das wären so die vierten. Vielleicht finden wir gemeinsam aber gleich noch mehr Dimensionen von Verletzungen oder Privatheitseingriffe. Ja? Aber das waren so die ersten vier, die wir mal gefunden haben. Wir beginnen mit einem Roman bzw. einer Verfilmung, die vielleicht viele von Ihnen kennen. Die war ziemlich groß, die ist in den Kinos gelaufen. Still Alice von Lisa Genova, das Buch 2009, die Verfilmung 2014. Ja, sehr bekannt, Julianne Moore hat dafür den Oscar bekommen für das beste Schauspielleistung. Es ist eine Linguistin, die Protagonistin. Ich weiß nicht, ob Sie den Inhalt alle kennen. Also es ist eine Professorin in Harvard, die ihr Leben lang eigentlich Sprache erforscht hat und mit Sprache sich stark definiert. Und auf einmal erkrankt diese Frau an früh einsetzende Alzheimer-Erkrankung. Ja? Und dann ändert sich alles. Und das bekommen wir als Leser oder Zuschauer unmittelbar mit. Also von der Diagnose bis dann dem Abfinden, der Veränderung, den Umgang mit anderen, all das wird uns da vermittelt. Ja. Wir schauen uns eine kleine Szene aus dem Film an, nicht aus dem Buch, nämlich relativ früh, wenn sie die Diagnose erhält. Ja? Achten Sie einfach mal darauf, was passiert. Wie wird eigentlich das Innenleben geschildert? Was scheint für diese Figur auf einmal sehr wichtig zu sein? Wo wird der Fokus gelegt und wie wird uns das alles erzählt? Ja. Wir müssen ja wieder rausgehen, weil Sie wissen ja, technisch sind wir nicht so.
Also das Vorurteil gegenüber Geisteswissenschaftlern scheint zu stimmen.
Kriegen wir hin.
Ja, ja, ich habe das auch schon
wir
mal
hinbekommen
in anderen Präsentationen. Ich weiß nicht, warum es dieses Mal nicht geklappt hat, aber naja, es geht auch so.
Begrüßen Sie Dr. Alice Howland.
Danke. Glauben Sie mir, durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs auf das...
Alice, wo warst du?
Ich war laufen.
Ich hoffe, es war nett, denn du hast unsere Verabredung zum Abendessen platzen lassen.
Ich muss mit dir reden. Es stimmt was nicht mit mir.
Keine zerebralen Durchblutungsstörungen, keine Hinweise auf einen Schlaganfall, kein Tumorverdacht.
Gott sei Dank.
Und ihre Blutwerte sind auch unauffällig. Was mir allerdings Sorgen macht, sind die Gedächtnistests, die wir bei Ihnen durchgeführt haben. Sie zeigen vereinzelte Gedächtniseinbußen, die in keinem Verhältnis zu Ihrem Alter stehen. Und es gibt Anzeichen dafür, dass Ihre geistige Leistungsfähigkeit weiter abnimmt. Ich möchte herausfinden, ob sich die Ergebnisse mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung bringen lassen. Bei jemandem, der so jung ist, wird die Diagnose selten gestellt. Aber Sie erfüllen die Kriterien.
Die glauben, dass es vielleicht früh einsetzende Alzheimer-Krankheit ist.
Ellie, jetzt im Ernst. Das ist völlig absurd.
Ich wollte es dir nicht sagen, weil noch gar nichts feststeht. Aber ich musste durch all diese Tests und ich habe solche Angst.
Ellie, das ist doch kompletter Schwachsinn.
Ich hab die Orientierung verloren, als ich neulich auf dem Campus joggen war. Und ich kann mir keine Termine merken, vergesse Wörter.
Schatz, wir alle haben solche Aussätze. Das ist ein Zeichen, dass man älter wird. Neulich ist mir auch ein Wort nicht eingefallen. Glukose.
Das ist was anderes. Es ist, als ob unter mir der Boden wegbricht.
Aber du hast noch keine Diagnose.
Nein.
Okay, also wenn du mich fragst, ist das alles lächerlich. Absoluter Blödsinn.
Du hast doch mal verdammt, warum nimmst du mich nicht ernst? Ich weiß, was ich fühle. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Es ist, als ob mein beschissenes Gehirn verrecken würde. Und alles, wofür ich mein gesamtes Leben gearbeitet habe, geht verloren. Es geht alles verloren. Ich bin schon drauf.
Was ist los?
Himmel, ich trennt ihr zwei euch etwa, oder? Nein. Ich habe Alzheimer. Früh einsetzend.
Oh mein Gott.
Wie ist das so? Ich meine, wie fühlt sich das eigentlich an? Naja. Es ist nicht immer gleich schlimm. Ich hab gute Tage und schlechte Tage. An meinen guten Tagen gehe ich, naja, fast als normaler Mensch durch. Aber an meinen schlechten Tagen fühlt es sich an, als fände ich nicht mehr zu mir. Ich habe mich immer sehr definiert über meinen Intellekt, meine Sprache, meine Ausdrucksfähigkeit. Und jetzt hängen die Wörter manchmal direkt vor mir, in der Luft, aber ich kann sie nicht erreichen und ich weiß nicht mehr, wer ich bin und nicht, was ich als nächstes verliere.
So, das waren, wie gesagt, zwei Szenen, die ein ähnliches Thema behandeln. Wir gehen heute so ein bisschen chronologisch vor, also wir fangen jetzt in der Diagnose an, dann gucken wir uns kleine Textstellen zum frühen Stadium an und am Ende haben wir noch Textstellen dabei, wo wirklich die Figur, die Protagonistin schon im Pflegeheim ist und die härtesten Eingriffe dann eben in die Privatheit stattfinden. Was haben Sie wahrgenommen? Also was scheint jetzt am Anfang relativ wichtig zu sein für diese Figur? Also wir kriegen hier auch noch gesellschaftliche Normen mit. Also was ist für Demenzerkrankte am Anfang?
Dass jeder Hobbys nachgeht und dann im Endeffekt das nicht mehr ausüben kann. Und das halt auch realisiert mit, wo bin ich, was mache ich?
Das war die Szene beim Joggen, ne? Genau. Also dass sie überhaupt nicht mehr weiß, so selbstbekannte Strecken.
Oder ja. Halt einfach Termine vergisst, die sie halt gerne
Genau, also das sind die ersten Symptome, die da stehen. Aber was dann gerade erzählt wird, ist ja, abseits der Symptome, was passiert eigentlich innen? Also wie geht es dieser Figur? Wie ist das Verhältnis zu ihrem Mann, zu ihren Kindern? Wie bezeichnet sie sich selber zum Beispiel?
es wird so ein bisschen dargestellt wie ein Identitätsverlust. Mhm. Also dieses, das, worüber ich mich definiert habe, das geht nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, die Szene, die da am treffendsten fast ist die, ich bin da gerade bei einem Vortrag und ich will jetzt was reden. Und dann komplett Blackout, ne? Das kennt man natürlich auch so ein bisschen, aber das ist halt der Anfang. Mhm. Und dadurch wird halt dann auch dieses, also das Verständnis von anderen faltet natürlich auch relativ schnell weg.
Ja.
Und durch den Identitätsverlust kommt dann auch so ein bisschen der Kontrollverlust über sich selber zum Tragen.
Das kommt dann ja als zweiter Schritt. Also die Diagnose, also noch gar nicht die Krankheit, sondern nur das Aussprechen der Diagnose setzt eigentlich da an, wo Beate Rösslers Ziel der Privatheit ist, nämlich in der Ich-Konstruktion, in der autonomen Entscheidung, wer bin ich eigentlich, wie baue ich mein Leben auf, wie pflege ich meine Beziehungen. Nur das Aussprechen, ich könnte das haben, macht einen Cut hier rein. Genau.
Besonders schlimm ist für sie auch, von anderen nicht ernst genommen zu werden mit dem Problem.
Ja.
Und das ist was, also da ist es noch sehr früh, aber das ist ja auch, es fällt für die Leute im Umfeld schwer, das ernst zu nehmen.
Ja.
Und umgekehrt ist es aber ein ganz schlimmer Eingriff, wenn das nicht ernst genommen wird.
Richtig, völlig klar. Das war die erste Szene im Bett mit ihrem Mann, na, dass sie sagt, wo er sagt, das kann doch gar nicht sein, das ist totaler Schwachsinn. Und sie sagt, du nimmst mich nicht ernst. Und dann kriegt sie ja fast diesen Heulkrampf. Dem entgegen steht dann das, was in der zweiten Szene passiert. Wie bezeichnet sie sich denn selber, als ihre Tochter fragt, wie geht's dir denn? Dann sagt sie, an manchen Tagen könnte ich fast ein normaler Mensch sein. Ja? Also auch da ganz stark, Krankheit ist etwas nicht Normales, ja? Am Rande der Gesellschaft, da sind wir bei Foucault, ne? Also wir drängen das an die Ränder, das ist absolut nicht normal, das entspricht nicht dem, wie wir sein sollen. Gesundheit ist das, worauf wir alle streben, ja? Was wir wollen. Auch das, auf einmal bin ich von jemand, also Professorin an einer Elite-Universität zu sein, da ist man gesellschaftlich schon relativ im Zentrum. Ne? Und jetzt komme ich in die absolute Peripherie, ja? Ganz weit nach außen. Die Fallhöhe ist extrem für diese Protagonistin. Deshalb also viele Demenzromane haben Professoren oder geistig sehr gebildete Figuren als Demente, weil dann die höchste Fallhöhe ist in unserer Gesellschaft. Ne? Wir haben eben Wissen, und eine Form von Bildung ist bei uns sehr hoch und Gesundheit. Und wenn beides wegbricht, na, dann sind wir ganz unten. Ja. Da noch? Okay. Als zweites möchte ich Ihnen am Ende dieses Buches oder des Films wird sie gebeten, auf einer Gesellschaft für Alzheimer, auf dem Verband für Alzheimer-Erkrankte eine Rede zu halten. Das tut sie dann auch, sie hat ganz viel Angst davor, aber sie fährt quasi mit dem Feinliner jede Zeile entlang, damit sie ja nicht vergisst, wo sie gerade war. Und ein Ausschnitt ist dieser. Ich lese ihn einmal vor. Wir im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit sind noch nicht völlig inkompetent. Wir sind nicht ohne Sprache oder Meinungen, die zählen oder längere Phasen der Klarheit. Und doch sind wir nicht mehr kompetent genug, um vielen Anforderungen und Aufgaben unseres einstigen Lebens zuverlässig gerecht zu werden. Wir haben das Gefühl, weder hier noch da zu sein, wie eine verrückte Dr. Seuss-Figur in einem bizarren Land. Es ist ein sehr einsamer und frustrierender Ort. Ich verliere mein Gestern. Und ich habe keine Kontrolle darüber, welches Gestern ich behalte und welches gelöscht wird. Diese Krankheit lässt nicht mit sich handeln. Ich kann dir nicht die Namen der Präsidenten der Vereinigten Staaten im Gegensatz für die Namen meiner Kinder bieten. Ich kann dir nicht die Namen der Hauptstädte der Bundesstaaten geben und die Erinnerung an meinen Ehemann behalten. Wenn Sie sich nur, das ist ein Ausschnitt aus dieser Rede, anschauen, was fällt denn sprachlich auf? Wie macht sie das? Und was ist auch hier Ihr Fokus? Also was ist besonders wichtig für Sie? Gerade wenn wir Privatheit in Erinnerung halten, um was es heute geht. Also was bringt Sie eigentlich diesen Ärzten und Verbandsmitgliedern entgegen?
Besonders wichtig ist jetzt auch wieder der Kontrollverlust und in Wahrheit ist da das Schlimme, es ist ein Kontrollverlust, den niemand kontrollieren kann.
Ja.
Ja,
völlig richtig. Also, da war da noch eine. Okay. Was rauskommt, ist, sie scheint sich schon mit einem gewissen Punkt abgefunden zu haben. Also etwas zu verlieren ist nicht das Wichtige. Also sie wäre vielleicht bereit, einige Erinnerungen einzutauschen, aber dass sie es nicht kontrollieren kann, was sie eintauscht, das ist das Entscheidende. Und da wären wir dann genau da, wo Privatheit anfängt, nämlich ich kontrolliere, was ich behalte und was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört.
Ich glaube auch, dass, er hatte das ja vorhin auch angesprochen, dass Überwachung oder Beobachtung sich ja immer auf den Körper bezieht. Mhm. Das hatte ja auch schon Foucault beschrieben.
Ja.
Einfach mal Foucault droppen, Entschuldigung. Und da geht es ja dann auch immer ganz stark darum, dass man um diese Privatsphäre oder diese Entscheidung kämpfen kann, sehr aktiv. Mhm. Also ich kann, wenn mich jemand, also gerade, ob es jetzt in einem physischen Raum ist, in dem ich mich befinde oder mein physischer Raum als Körper, habe ich ja die Möglichkeit, als gesunder Mensch dagegen mich zu wehren, im Zweifel auch sehr, sehr gewalttätig in irgendeiner Form, weil ich das eben abschmettern möchte. Und ich glaube, was Sie bezeichnet das hier als Verhandeln oder Verhandlung mit der Krankheit, aber ich glaube, was ja auch dazu gehört, ist, dass selbst wenn Verhandeln nicht mehr möglich ist, ist ja in vielen anderen Situationen Ausübung von Druck oder Gewalt oder einer sehr physischen Weigerung möglich. Und selbst das funktioniert ja nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das muss ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich stelle mir das als Extremzustand vor.
Ja. Mach ruhig. Ja,
vor allen Dingen, weil selbst diese Weigerung ja im Zweifelsfall übergangen wird. Ne? Also das sind auch Szenen, weiß gar nicht, ob wir die jetzt auch dabei haben oder nicht, aber wenn Sie mal in so eine Literatur einfach reinschauen, auch Selbstberichte von Betroffenen lesen oder von Angehörigen, natürlich ist diese körperliche Weigerung ist teilweise ganz stark, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um sowas wie Waschen geht, ne? oder auch das Füttern. Und im Zweifelsfall wird auch das, also entweder dann auch physisch übergangen, weil ne, im Zweifelsfall, wenn man eben alt und gebrechlich ist, kann man sich vielleicht auch physisch gar nicht mehr so wehren. Oder natürlich dann eben mit anderen Methoden. Ne? Also erstmal beruhigen und irgendwie ablenken und dann noch schnell, dann doch noch irgendwie das Essen in den Mund. Oder das heißt, selbst bestimmte Aussagen oder der Versuch, sich hier klar zu äußern in der Form, die ihnen dann noch möglich ist, wird dann manchmal eben einfach ignoriert. Und das, also ich glaube auch, dass es eine extrem belastende und verstörende Situation ist. Und das ist vielleicht so ein Punkt, der auch so nochmal an diesen ersten Film anknüpft, dass natürlich gehen Erinnerungen und gerade rationale Kompetenzen verloren, aber das finden Sie in ganz vielen Berichten, dass Emotionen hängen bleiben. Ne? Also das wird manchmal beschrieben, ich glaube, bei Inoue ist es so, dass er von so einer Platte spricht, auf die Sachen eingekratzt werden. Und was bleibt hängen, sind die Emotionen. Es gibt einen Bericht, den wir Ihnen jetzt heute nicht mitgebracht haben, von Stella Brahm, die über die Erkrankung ihres Vaters schreibt. Und da gibt es ganz konkret eine Situation, die ja auch diese Physis beschreibt. Also er soll gebadet oder gewaschen werden von einem Pfleger und er will das nicht. Er weigert sich und es kommt halt zu einer unangenehmen Situation zwischen ihm und dem Pfleger. Er vergisst das aber nachher wieder. Trotzdem begegnet er dem Pfleger danach immer mit Ablehnung. Also er weiß nicht, was im Bad passiert ist oder dass das stattgefunden hat und versucht sich das dann nachher rational zu erklären, zu sagen, der klaut oder der ist irgendwie komisch, der ist mir nicht geheuer. Ne? Also diese Emotion, dieser extreme Stress, dieses extrem negative Gefühl, das bleibt anscheinend hängen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo vielleicht einfach so eine Fokusverschiebung wichtig wäre. Ne? Also wir hängen uns und natürlich jetzt zum Beispiel Alice auch, weil das ihr Selbstverständnis war immer so sehr stark an diesen rationalen Komponenten auf und verlieren dabei dann vielleicht diese emotionale Herangehensweise oder diese emotionalen Aspekte ein bisschen aus dem Auge.
Ja, ein letzter Punkt, was natürlich hier auch auffällt, ist die sprachliche Gestaltung. Ne? Also diese starken Wir-Alliterationen, die hier drin sind. Wir im Frühstadium, wir sind nicht mehr kompetent, wir haben das Gefühl. Also sie ist jetzt an einem Punkt, wo sie sich so stark mit dieser Gruppe identifiziert, dass sie alleine für alle spricht. Ne? Und das natürlich auch in ganz starker Opposition zu denen, die vor ihr sitzen, nämlich die Verbandsmitglieder. Also ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Ne? Also wieder so eine Raummetapher oder ein Abgrenzen zwischen, es gibt eine Welt da draußen und es gibt eine Welt der Alzheimer-Erkrankten. Und der Zugang oder das Verständnis davon ist nicht gegeben. Ja, also das haben wir überall, dass eben ganz starke Abgrenzungen sind, und zwar von beiden Gruppen. Die eine Gruppe, die es nicht hat, die es nicht nachvollziehen kann, und die andere Gruppe, die das auch ganz stark betont. Ihr könnt darüber reden, ihr könnt darüber diskutieren, aber verstehen tut ihr das nicht. Ja. Sie denkt sich im Laufe des Buches oder des Filmes beides etwas aus. Ja? Und zwar möchte sie gerne selbst bestimmen, wann sie stirbt. Ja? Und wenn ich die Bürde ihrer Krankheit und wenn die Bürde ihrer Krankheit ihr Vergnügen an diesem Eis, sie isst da gerade ein Eis und erinnert sich, wie das als Kind war, irgendwann überwog, dann wollte sie sterben. Aber würde sie letztendlich noch genügend Geistesgegenwart besitzen, um den Augenblick zu erkennen, in dem sie sich diese beiden Kurven schnitten? Sie hatte die Sorge, ihr künftiges Ich könnte nicht mehr imstande sein, sich an einen solchen Plan zu erinnern und ihn in die Tat umzusetzen. Ja, also ihr ist bewusst, ich würde gern selber entscheiden, wann ich diese Welt verlasse, aber vielleicht kann ich es dann nicht mehr. Vielleicht habe ich jetzt eine Entscheidung, eine dezisional private Entscheidung getroffen, und ich kann sie später nicht mehr ausüben. Also überlegt sie sich einen Mechanismus. Jeden Tag, sie programmiert sich das ins Handy, kommen 5 Fragen. Die sind so Fragen wie, welchen Monat haben wir, wo wohnst du, wo ist dein Büro? Das sind jeden Tag dieselben Fragen. Und sie beschließt, wenn sie die nicht mehr beantworten kann, dann hat sie auf ihrem Computer eine Datei, die soll sie öffnen, also dann wird ihr das angezeigt, und sie selber spricht per Video zu sich, zu der, und sagt, Alice, es ist der Tag, hier und dort findest du jetzt die Instrumente, verabschiede dich, es ist soweit. Ja, also das ist ihr Versuch, etwas zu schützen. Ja. Ob das klappt, ist die andere Sache, denn wie weit kann man dann einen Dement, also sie kann ja nicht vorhersehen, wie sie dann handeln wird oder was sie noch können wird und wo sie sein wird. Und also ihre Selbstbestimmtheit über ihr Leben endet ja eigentlich jeden Tag, weil sie irgendwann nicht mehr wissen wird, jetzt haben sie vielleicht ihre Angehörigen in ein Heim gebracht, der Computer ist nicht da. Also, aber es ist ein verzweifelter Versuch, die Privatheit zu behalten, die eigene Entscheidungsfähigkeit zu behalten. Und das beobachten wir auch in all den Romanen, dass Demenzerkrankte sehr wohl auch in einem ganz späten Stadium die Figuren immer, immer Privatheit schützen wollen. Auch wenn es teilweise wahnhaft ist, weil sie gar nicht mehr entscheiden können, ob das jetzt tatsächlich objektive Realität ist oder ob sie sich das einbilden. Aber sie haben immer, immer wieder das Gefühl, mein Ich und meine Gegenstände beschützen zu müssen. Das heißt, selbst in einem Zustand, den wir in der Gesellschaft als nicht normal oder krankhaft bezeichnen, existiert das Gefühl, ich will Privatheit haben. Das ist ein Dialog, den sie führt bei einem Check-up im Arzt. Also sie und ihr Mann sitzt im Arztzimmer und im Gespräch mit dem Arzt und erzählt eine Anekdote und sagt, einmal bin ich in mein Büro gegangen, als ich dachte, es sei morgens, und erst als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass es mitten in der Nacht war. Diese Art der Verwirrtheit und nächtlichem Herumlaufen tritt sehr häufig auf, und es wird vermutlich wieder vorkommen, sagt der Arzt. Sie sollten sich vielleicht überlegen, ob Sie ein Glöckchen an der Haustür befestigen wollen, irgendwas, das John, Ihr Ehemann, aufweckt, wenn die Tür mitten in der Nacht geöffnet wird. Und ich denke, Sie sollten sich beim Safe-Return-Programm der Alzheimer-Gesellschaft registrieren lassen. Ich glaube, das kostet so um die $40, und dann bekommen Sie ein Erkennungsarmband mit einem persönlichen Code. Wie argumentiert der Arzt? Was haben wir hier für ein Arzt-Patientengespräch? Das ist ja immer, also ne, am Einzelbeispiel irgendwie nimmt die Literatur wahr, wie Patienten-Ärztgespräche funktionieren. Was hat der Arzt für eine Argumentation?
Also es lässt sich für mich so ein bisschen, als würde der Arzt erkennen, da ist Kontrollverlust beim Patienten. Mhm. Und dann denkt er sich, die beste Möglichkeit, das zum Mitigieren ist, die Kontrolle abzugeben an andere Leute. Mhm. Also dass die Patientin ist nicht mehr in Kontrolle, und deswegen kriegt jetzt der Freund oder der Mann und die Firma, die halt das Armband hat, die Kontrolle darüber, dass das...
Ja, kam jetzt gerade auch ein Eingriff. Ja.
Das ist besser,
ja, funktioniert. Also er nimmt also, ja, das wahr und gibt einen Ratschlag. Wie sieht dieser Ratschlag konkret aus? Und wie sieht er nicht aus? Also er macht ja eigentlich zwei Ratschläge. Ne? Er macht einmal das mit dem Glöckchen und einmal das mit dem Band. Ja.
Also im Endeffekt, das ist halt, er gibt halt eigentlich keinen, also es ist, er versucht überhaupt nicht auf sie einzugehen. Es ist so, ja, Häkchen, es klingt so, er hat sich das angehört, drei Häkchen gesetzt für passt, das sind die Maßnahmen. Es wird nicht, es gibt keine Art von Rückfrage, es gibt kein, ob sie das gut fände, ob sie das wollte. Es ist so, das wäre jetzt gut. Und das sollten sie auch so machen, weil ich bin ja Arzt, ich weiß das ja.
Genau. Also sie ist ja mitten in so einer eigentlich sich selbst betreffenden Anekdote. Das ist ihr passiert, das ist emotional aufgeladen. Und er kommt mit dem, was vielleicht in der Broschüre steht, mit dem Programm, das kostet $40. Das hört sich ja schon fast an als so ein Tauschgeschäft, $40. Und du bekommst ein Band wie ein Geschenk. Ja.
Was ich da sehe, ist, dass auch das weniger Hilfe zur Selbsthilfe ist, sondern mehr die Hilfe komplett auf andere abgeben, dass man eigentlich trotzdem, weil in so einer Situation ist man ja eigentlich selber eher machtlos und möchte das halt besser selber machen. Und der Vorschlag geht aber nur darauf ein, wie andere dir dabei helfen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil von dann sich selbst machtlos zu fühlen.
Ja, und nicht nur andere, völlig richtig, nicht nur andere, sondern den ersten Vorschlag nimmt er ja gar nicht so wahnsinnig ernst. Ne? Das Glöckchen wäre ja eine Lösung, die man innerhalb der Familie noch, also in seinem sozialen Verbund regeln könnte. Aber er gewichtet das ja sehr stark. Also das zweite ist die bessere Lösung, das ist klar.
Ich muss sagen, ich finde den ersten Satz eigentlich ziemlich gut, auch wenn es ein bisschen unempathisch rüberkommt auf den ersten Blick. Weil er versucht nicht irgendwie zu sagen, ja, das wird schon wieder irgendwas, sondern sagt halt relativ brutal, ja, das wird wieder auftreten, das ist jetzt halt die Realität, damit müssen wir umgehen. Also ich finde, das ist ein bisschen zwiespältig für einen Arzt. Das ist schon ziemlich gut und anerkennend.
Es ist auf jeden Fall aufklärend. Ne? Es ist eine neutrale Aufklärung. Das gibt es, das wird wiederkommen. Aber die Leerstelle dazwischen ist groß. Also sie spricht von sich und er spricht von Studien. Ja? Natürlich, das ist eine ganz normale Arztsituation, aber es sind zwei Register und es ist ein emotionaler Unterschied. Der Dialog geht weiter, wir gucken mal, was passiert. Sie sagt, ich habe John in mein Handy gespeichert und das habe ich immer in der Tasche bei mir. Okay, das ist schon mal gut, aber was, wenn der Akku leer ist oder Johns Telefon ausgeschaltet ist, wenn sie sich verlaufen haben? Wie wäre es dann mit einem Blatt Papier in meiner Tasche, auf dem meinen und Johns Name steht, zusammen mit unserer Adresse und unseren Telefonnummern? Das klappt, solange sie die Tasche immer bei sich haben. Aber sie könnten einmal vergessen, die Tasche mitzunehmen. An dieses Armband würden sie nicht ständig denken müssen. Das ist eine gute Idee, sagt John. Wir werden ihr eines besorgen. Wie geht der Dialog weiter? Was passiert? Was verdeutlicht die Literatur hier?
Hier sieht man eigentlich ganz klar, dass sie versucht die ganze Zeit noch irgendwie sich selbst zu schützen und dass sie eben nicht dieses Armband hat, sondern sich irgendwie andere Möglichkeiten sucht. Und es endet auch einfach damit, dass sie gar nicht überzeugt werden muss, sondern John sagt dann einfach, ne, das machen wir jetzt. Mhm. Das heißt, es wird ganz klar fremdbestimmt, dass sie jetzt gar keine Entscheidung mehr hat, ob sie das möchte oder nicht.
Ja, völlig richtig. Also wir haben zweimal den Einwand. Ne? Also wenn der jetzt was verkaufen will, dann wird man das Einwandbehandlung nennen. Ne? Der geht zweimal drauf und sagt, aber was ist wenn? Ja.
Sie ist jetzt quasi wie so ein Hund, der gechippt wird. Wir werden ja eins besorgen. Ja, passt schon.
Das stimmt. Also die Entmündigung ist, und wir sind in einem sehr, sehr frühen Stadium der Alzheimer-Erkrankung. Die Figur ist eigentlich in vielen Tagen noch sehr klar. Ne? Also sie kann diese Entscheidung schon noch treffen. Und selbst hier früh nimmt der Ehemann ihr das ab. Ja.
Ich wollte nur kurz kommentieren. Also im Endeffekt, was die beiden Personen gesagt haben, im Endeffekt einfach die Kontrolle entrissen von einer dritten Person. Und da wollte ich auch fragen, ich glaube auch, dass viele Leute das einfach nicht überreißen und einfach dann aus Schutzgedanken machen, wie auch immer. Habt ihr vielleicht irgendwie da Erfahrung oder Research gemacht, ob das irgendwie doch Forschung dazu gibt?
Das müsstest du beantworten.
Also ich konkret Forschung dazu mache ich nicht, weil ich als Philosophin ja quasi auf die theoretischen Grundlagen schaue und schaue, wie hier die Konzepte im Zweifelsfall angewendet werden können. Es gibt aber natürlich im Bereich der Alzheimer-Forschung einige Studien und es gibt da im Zweifelsfall dann auch eben viele Selbstberichte. Also ich glaube, im deutschsprachigen Bereich ist es Helga Rohrer, die ganz viel gemacht hat und sich da äußert. Und es ist immer, also es ist sehr interessant, weil es dann immer an so verschiedene, also sehr intersektional eigentlich, ne? Also bei solchen Studien kommen halt, wird es eigentlich oft so gemacht, oder zumindest sind das die ich bisher gesehen habe, dass eigentlich alle Beteiligten mit eingebunden werden. Also wenn es dann um die Implementierung von zum Beispiel solchen Dingen wie diesen Tech-Armbändern geht, dann werden zum einen die Pflegenden befragt, die Angehörigen, als auch die Erkrankten selbst. Und dann wird halt geschaut, aus welchen Perspektiven, also welche Argumente gibt es halt aus den verschiedenen Perspektiven und wie wird damit umgegangen. Und das ist natürlich dann extrem unterschiedlich.
Das ist dann halt ein bisschen schwierig, wenn man nicht mehr besonders gut denken oder reden kann, da überhaupt eine Perspektive anzubringen. Also es ist halt so ein bisschen dann so diese Spirale.
Ja, genau. Also das ist dann vor allen Dingen eine Problematik, dass das fällt halt wieder so in diesen Bereich der Selbstdarstellung oder der Entscheidung, wer ich sein möchte. Selbst wenn ich das noch kann, ne? Also selbst wenn ich noch in der Lage bin, mir zu überlegen, okay, was will ich eigentlich? Ne? Und es gibt in diesen Romanen auch öfter Stellen, wo quasi die Innenperspektive ist, das will ich jetzt sagen. Also ich fühle mich so, ich fühle mich hier verletzt, ich habe das Gefühl, mir entgleitet alles etc. etc. Und was dann rauskommt, ist dann ein ganz verkürzter Satz, der irgendwie versucht, das einzufangen, weil da schon an dieser Stelle die sprachliche Umsetzung nicht mehr funktioniert. Und genau das ist dann natürlich in solchen Studien auch ein Problem, dass man irgendwie einfangen muss. Also deshalb werden solche Studien, glaube ich, auch vor allen Dingen in den Frühstadien gemacht, weil dann eben sprachliche Kompetenz irgendwie noch vorliegt. Aber natürlich müssen wir auch hier immer fragen, was kann denn hier eigentlich noch vermittelt werden und werden eigentlich alle Bedenken auch überhaupt geäußert und wie können die geäußert werden? Und das sind natürlich für so standardisierte Verfahren, ist es extrem schwierig, das einzufangen. Ja.
Ich wollte vielleicht auch dazu sagen, es liest sich so wie eine typische Pflegesituation. Also es liest sich so, als wäre sie schon als Pflegefall mehr oder weniger identifiziert. Und das wird in der Pflege oft so gemacht, dass da halt einfach, es gibt eine medizinische Entscheidung, die so medizinisch Sinn macht. Und dann wird das dem Patienten erklärt. Mhm. Und dann wird es umgesetzt.
Mhm. Also ja. Ja, das ist ein interessanter Aspekt eigentlich, der dann auch manchmal Berücksichtigung findet, dass wir gerade bei alten Menschen oder dann auch bei Demenzkranken oder Menschen, die in irgendeiner Form pflegebedürftig sind, so einen ganz starken Fokus auf Gesundheit und die gesundheitlich richtigen Entscheidungen legen. Also wir alle würden vielleicht sagen, gut, Rauchen und erhöhter Alkoholgenuss ist vielleicht ungesund, aber wir würden jedem erwachsenen Menschen im Zweifel zugestehen, zu sagen, es ist halt irgendwie die eigene Entscheidung. Ne? Also ob sich jetzt jemand in seinen Körper zugrunde richtet, da sagen wir vielleicht jetzt nichts, aber sobald sie in irgendeiner Form in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, ist der Fokus auf einmal ganz anders und dann hat quasi diese gesundheitliche Entscheidung viel mehr Wert vor der Entscheidung nach Befindlichkeiten und Empfinden. Ne? Und zum Beispiel zu sagen, gut, Rauchen ist jetzt aber einfach nicht mehr gut, weil das verschlimmert die Krankheit im Zweifelsfall. Könnte aber auch sagen, ja gut, aber vielleicht raucht er einfach gerne. Und wenn das jetzt irgendwie die Lebensqualität vielleicht dann noch erhöht oder erhält, wäre das ja auch eine Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel auch eine Verletzung der Autonomie eigentlich ganz klar, dass hier eigentlich schon ein Zwang zur gesundheitlich richtigen Entscheidungen besteht, den wir bei anderen Erwachsenen nicht anlegen würden. Also man kann natürlich darüber diskutieren, ob man das machen sollte, aber wir unterscheiden einfach ganz klar zwischen Pflegebedürftigen und Nicht-Pflegebedürftigen. Ja.
Also für mich liest es sich halt auch so, sie ist ein Problem, das muss gelöst werden. Mhm. Da ist jegliche Verhandlungsmöglichkeit, die sie ja noch hat. Also sie ist ja noch in einem Frühstadium, sie kann verschiedene Vorschläge machen, wird einfach, darauf wird ja überhaupt nicht eingegangen. Also nur so, ja, aber was wäre, wenn? Das ist ja, da wird ja von vornherein klar, es gibt, wie schon gesagt wurde, für diesen Arzt eine Möglichkeit und das war's. Alles andere diskutieren wir gar nicht, weil es ja anstrengend.
Ja.
Also gibt es ja diese Anstrengung für die Familie, für den Ehemann. Und aus dieser Ehemann-Perspektive kann ich es auch irgendwie verstehen. Natürlich, man möchte sich keine Sorgen machen um Angehörige. Und ich kann genauso verstehen, dass Leute ihren Hund taggen. Also klar, ich rufe meine Freunde auch an, wenn sie sich nachts nicht gemeldet haben, hey, bist du gut angekommen? Also logisch, aber was ich... ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe auch die ganzen anderen Romane nicht gelesen, aber ich würde stark vermuten, basierend auf gesellschaftlichen Strukturen, dass es da auch eine ganz starke Gender-Perspektive gibt. Also wenn 70% der Betroffenen Frauen sind, und in dem Moment, wenn wir hier von einer Harvard-Professorin sprechen, dann ist das ja sicherlich eine Frau, die extrem emanzipiert ist, die sich ja durchgekämpft hat, die ganz viele von diesen Stereotypen überkommen ist und die bla bla bla. Und in dem Moment, in dem das anfängt abzurutschen, merkt man in dem Satz, den John am Ende sagt, eine komplette Infantilisierung von ihr wieder. Also wir werden dir eins besorgen. Nicht mal die Frage, magst du nicht eins haben oder soll ich mal gucken gehen, sondern dieses inkludierende Wir, wie bei einem kleinen Kind.
Ja. Völlig richtig. Also das ist das, was die Literatur hier sehr, sehr aufzeigt. Genau diese Entmachtung und diese Verkindlichung schon jetzt. Ja. Das Zweite ist, was auch ganz stark auffällt, ist, dass diese Geräte ja irgendwie verkauft werden müssen. Ja, also was der Arzt hier tut, das ist Fiktion. Ne? Also was wäre, wenn, was passiert, wenn du das noch lässt? Und das, da dringt Fiktion oder ein Extremzustand in die Realität ein. Also welcher Mann, der besorgt ist, dass wir nachvollziehen können, schaltet sein Handy aus, wenn er weiß, im Notfall ruft meine demente Frau an oder jemand anderes ruft an, das passiert wahrscheinlich nicht, ja, nicht unbedingt, ja, aber für den Arzt ist das Verkaufsargument, das kann irgendwie passieren, also auch hier Realität und Fiktion vermischen sich, damit diese Argumentation funktioniert. Ja.
Da sie ja noch in einem sehr frühen Stadium ist, wirkt es auch, als wären die Maßnahmen nicht patientengerecht entschieden, sondern eher im Hinblick auf einen eventuellen Gerichtsprozess, der im schlimmsten Fall eintreten könnte, wenn der Arzt sich nicht hundertprozentig absichert.
Vielleicht auch das, ja, das wird jetzt nicht gesagt, also der Dialog endet. Ne? Mhm. Es wird genauso nicht gesagt, ob der aufklärt über, wer sich jetzt für Daten interessiert, wo gehen die überhaupt hin. Ja, auch das findet hier nicht statt. Wahrscheinlich bekommt sie am Ende einen Zettel und unterschreibt die AGBs. Das sind Leerstellen, das weiß ich nicht. Der Dialog endet da. Das scheint die Literatur jetzt primär nicht erst zu interessieren oder nur sekundär. Oder es soll genau das herausgehoben werden, dass es gar keine Aufklärung gibt, was mit den Daten passiert.
Aber das ist natürlich dann die Perspektive des medizinischen Fachpersonals, die also zum einen natürlich zeitlich überfordert sind, dann im Zweifelsfall eben auch menschlich. Ne? Also versuchen Sie das, also sich das vorzustellen, dass man für so viele Menschen dann auch emotional irgendwie verfügbar sein möchte. Also es ist ja nicht so, dass alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, dass das Monster sind. Das ist ja totaler Quatsch. Im Zweifelsfall sind das sehr hochmotivierte Menschen, die diesen Beruf aus einem ganz bestimmten Grund ergriffen haben. Ne? Und auch die leiden natürlich unter diesen strukturellen Mängeln. Und haben dann im Zweifelsfall natürlich auch einfach Ängste. Und solche juristischen Ängste sind ja im Zweifelsfall auch begründet, ne? Zu sagen, sich da lieber auf die sichere Seite zu schlagen. Es kann ja durchaus sein, dass sie einen sehr engagierten Pflegenden haben und eine sehr engagierte Pflegende, die zum Beispiel das Ganze und die Angehörigen sind vielleicht eher naja, nicht so sehr auf der Seite des Kranken oder der Kranken, sind vielleicht ganz froh, dass man das irgendwie an ein Pflegeheim abgeben kann. Stellen Sie sich die Situation vor, dass die Pflegende dann zum Beispiel entscheidet, wir machen dieses Armband jetzt mal aus, falls es da sein sollte. Und ich vertraue dir und wir kriegen das schon hin und dann passiert was. Natürlich wäre sie dann in der Situation, dass die Familie da im Zweifelsfall vielleicht sogar juristische Schritte einleiten könnte etc. Das heißt, selbst wenn da irgendwie der Versuch oder vielleicht auch das Bedürfnis da wäre, stärker auf die Kranken einzugehen oder auf die Pflegenden einzugehen, da im Zweifelsfall dann auch wieder rechtliche, juristische oder eben strukturelle Hindernisse irgendwie im Weg stehen.
Ja. Also wer jetzt Lust hat, darf mit uns ein bisschen in den Text gucken, weil wir haben ja einen Workshop. Ne? Und zwar, wir haben gerade durchgehen lassen, Still Alice. Nicht alles, sondern wirklich, wir haben Ihnen ein bisschen mehr mitgegeben. Ganz am Ende sind die Seiten 306 bis 308. Das sind zwei Szenen, die gerade in Bezug auf Privatheit relativ entscheidend sind oder wo man einiges sagen könnte dazu. Wenn Sie Lust haben, überfliegen Sie das, diese letzten beiden, und wir schauen uns die dann gleich an. Okay, wagen wir es einfach zusammen, auch wenn Sie jetzt nicht ganz durchgekommen sind, aber unsere Zeit rennt so davon, weil wir so ins Quatschen gekommen sind. Die erste Szene ist, Sie haben es überflogen, da sitzt sie vor einem Spiegel und sie betrachtet sich selber. Welche Dimension von Privatheit spricht diese Szene an? Was ist das Problem? Wo ist der Konflikt für diese Figur?
Also was ich jetzt mal gesagt hätte, ist, dass irgendwie alles um sie herum nicht zu ihr gehört. Also so, sie ist überhaupt nicht in einer bekannten Umgebung, obwohl sie das wahrscheinlich ist. Aber für sie ist das alles gerade völlig unbekannt. Sogar ihr Spiegelbild ist nichts, was zu ihr gehört. Mhm. Also so, dass die, keine Ahnung, wie man das nennt, so eine Art Selbsterkenntnis oder eben so, sie hat einfach gerade, sie ist in der Situation irgendwie gerade so total verloren und es ist nichts da, was sie kennt. Außer sie selbst irgendwie.
Aber auch nicht im Außen, ne?
Genau, aber in sich, ja. Also quasi nur in sich selbst kennt sie sich, aber alles Außen ist völlig weg davon.
Ja. Es ist klar vorrangig, bevor wir gleich das Mikro vorgeben, es ist die lokale Dimension von Privatheit, der eigene Körper, ne, der jetzt fremd wird. Aber was verdeutlicht die Szene besonders? Oder was wollten Sie einfach? Ist völlig egal, raus damit, wenn was anderes.
Okay. Ja, es ist einfach eine brutale Dissoziation zwischen dem, woran sie sich selber erinnern kann, wie sie sich darstellen will oder wie sie sich an sich selbst erinnert und dem, was sie dann wahrnimmt von außen, das einfach nicht mehr zusammenführbar ist für sie.
Ja, Man sieht es auch an den Bezeichnungen, ne? Das Mädchen im Spiegel, also die ist irgendwie in einer anderen Zeit, weil sie ist ja kein Mädchen mehr. Ne? Also das passt nicht zusammen, die Zeitebenen. Das, was sie sieht, passt nicht zu dem, was sie fühlt. Ja, völlig richtig?
Ich finde auch, ich habe da ein paar Sachen wiedererkannt, die ich selber von Leuten kennt habe, die halt einfach die Realität, weil sie anders wahrgenommen wird, als was sie eigentlich denken, was sein sollte, in absurden Methoden wahrscheinlich auch versuchen zum Umbauen, mehr oder weniger. Also halt die Realität anpassen, was das sein sollte. Ne? Und das passiert halt wirklich. Also das erinnert mich an Leute sehr speziell, die das wirklich die das in ähnlichen Umsetzungen, also die das ähnlich umgesetzt haben, die dann einfach wirklich bestimmte Sachen gemacht haben, weil das so gehört, aber keiner kann wirklich erklären können, warum das so gehört. Ne? Also.
Ja, klar. Was ich interessant finde, sind zwei Dinge an dieser Szene. Zum einen, sie sieht sich ja. Und was sie wahrnimmt, ist, dass selbst die technischen Hilfsmittel, der Spiegel, hier versagen. Ja, also sie versucht, sich zu behelfen und das, was an Technik oder in dem Fall als Spiegel kommt, versagt. Der verzerrt das Bild. Irgendwas stimmt mit dem Teil nicht. Ja? Also worüber könnten wir nachdenken? Gibt es nicht eine Differenz zwischen, ich habe einen Blick auf jemanden, also sie hat ja hier einen dritten Blick auf sich selber, wenn man so möchte. Sie erkennt sich nicht, das ist nicht ihr eigener Blick. Gehört zur Privatheit nicht mehr als nur das Sehen, nur das Anblicken von jemand. Ja. Das scheint ihr ja nicht den Zugang zu öffnen zu ihrer wirklich gefühlten Privatheit. Ja. Abstrahiert, selbst wenn ich ganz viele verschiedene Blicke auf jemand oder auf einen Körper habe, auf Gesundheitsdaten, vielleicht ist Privatheit mehr als die Kombination von Daten. Ja. Also vielleicht reicht das nicht, nur von außen irgendwo drauf zu gucken. Und das scheint ihr Problem hier zu sein. Sie sieht sich, sie hat die Daten, aber es passt nicht zu dem, was sie fühlt. Sie erkennt es nicht. Also die eine Sache finde ich sehr, sehr interessant in dieser Szene, dass es vielleicht für den Datenschutz da noch Hoffnung gibt. Ja? Also vielleicht reicht es nicht, nur zu analysieren und die Daten zu haben. Also das macht nicht jeden Raum auf, schon gar nicht die Bedeutungskonnotationen, die da für den Einzelnen dranhängen. Vielleicht kann man das nicht kombinieren. Und das Zweite ist der Spiegel als Symbol hier, warum sie den weiß streicht. Also kann sich jemand denken, warum der unbedingt weiß sein muss?
Weil sie jetzt eine komplette Dysmorphie hat, also ihr Selbstbild oder für wen sie sich, also wann sie glaubt, dass sie ist. Passt einfach nicht zu dem, sie kommt mit dem Altern auch nicht klar, was eh klar ist, weil wenn man sich vorstellt, man ist 15, schaut in den Spiegel und sieht aus wie 45, das ist dann eher ungut. Also ja, was aber interessant ist, ist, dass sie auch aktiv etwas dagegen macht, also selbst, obwohl alles ziemlich nebulös ist und sie nicht mal das Wort für Farbe und so weiter richtig hervorkramen kann, weiß ich zumindest, ah ja, damit kann ich das jetzt beenden, dass es mir schlecht geht in dem Moment.
Aber warum weiß? Wieso weiß?
Die kann ja auch schwarz. Weil der Eimer da halt weiße Farbe enthalten hat, wie man es für Räume normalerweise verwendet, würde ich sagen.
Vielleicht ist es mehr. Vielleicht ist es mehr als nur, wenn man es normalerweise verwendet. Weiß ist eine ganz spezifische Symbolfarbe. Ne? Weiß ist eigentlich keine Farbe. Welche Räume sind weiß? Ausstellungsräume. Wenn man den weißen Raum herstellt, ist das eigentlich der Zustand davor. Ja? Oder wenn man an das Englische denkt, to white out, ja, also wegradieren, ausradieren, also da ist eine Symbolik dahinter, glaube ich, dass sie wirklich versucht, zu etwas zurückzukommen. Nein? Für Sie nicht?
Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich eher so ein Zufall, weil weiß ist einfach eine Farbe für Wände, Badezimmer und so weiter, die man nimmt, damit man eine gute Ausleuchtung hat.
Weiß, also lasse ich Ihnen gerne diese Lesart, man darf Literatur verschieden lesen, aber ich glaube nicht, dass nur, wenn man zufällig weiß zu Hause hat, dass das in der Literatur, wo man jede Farbe nutzen könnte, dann weiß ist. Und Spiegel streicht man normalerweise auch nicht weiß. Aber
also wir können nur spekulieren, was die Autorin damit gemacht hat. Man könnte es vielleicht theoretisch selber fragen. Ja. Wenn ich so gelesen hätte, ich interpretiert mit, ja, sie schreit weiß, damit dann wieder wie die Wände in der Wohnung weiß sind und einfach der Status quo hergestellt mit, okay, das ist die Wohnung, alles ist weiß und ist alles wie vorher. Wäre meine Interpretation. Aber im Endeffekt, vielleicht können wir die Autorin fragen gehen.
Ja, völlig klar. Wenn wir keine haben, gucken wir uns die allerletzte Szene noch an, bevor wir, weil wir sind beide schon am Ende. Was passiert in dieser letzten Szene? Das wird klar. Also das ist jetzt das mit ihrem Mann und dem Buch.
Da wird sie halt relativ stark mit dem Wissen konfrontiert, was sie früher mal hatte. Und dann hat sie einen relativ emotionalen internen Monolog, den sie aber auch nicht mehr erklären kann, den sie auch nicht mehr aktualisieren kann. Und ich weiß nicht, ich finde die abschließenden Sätze sehr interessant, weil die eigentlich, weil sie zwar einerseits so ein bisschen auf diesen Monolog auch drauf hinspielen, aber andererseits das Gefühl eigentlich, also es kommt so rüber, als würde John das Gefühl von ihr nicht ganz verstehen. Ja. Und dass da so oberflächlich vielleicht, aber das was wirklich vorgeht, es ist so ein bisschen bittersweet, ne, so. Ein bisschen, aber nicht ganz. Ne?
Kann er ja auch nicht, sie kann es ja nicht sagen. Ne? Also wenn man was nicht sagen kann, kann er es ja auch nicht verstehen. Ja.
Interessant ist auch, dass sie sehr komplexe Emotionen halt noch hat und recht komplexe Gedankengänge halt hat, nur nicht übersetzen kann, was natürlich sehr ironisch ist bei ihrer Beschäftigung, die ist ja auch nicht, also mit Sprache, wo es exakt um die Fähigkeiten geht, die sie gerade stückweise verloren hat. Und was ich auch ein bisschen, also der letzte Dialog ist zwar versöhnlich, ein bisschen erschreckend, nur der letzte Satz von ihr deutet auf Schuldgefühle hin, so auf diesen Funktionsverlust quasi nach außen, der erlebt wurde von ihr, wofür sie sich entschuldigt.
Ja, ich wollte das nicht.
Ja. Was aber auch dann schon vorgegriffen, ich weiß, angenommen, und es brauchst ihn nicht, dich entschuldigen, ist halt so. Und ist mir klar, halt angenommen wird wenigstens.
Ja, völlig richtig. Also auch hier, die Krankheit nimmt ihr den Zugang zur privaten Wohnung, zu ihrem Ehemann. Also es beginnt ja ganz seltsam. Der Erzähler sagt, sie sah zu dem Mann im Sessel hoch, ja, als ob es nicht ihr eigener Mann wäre. Auch hier geht alles verloren.
Das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der die Emotionalität betont. Ne? Also ich glaube, die Szene zeigt schon auch sehr stark, dass sie das spürt oder versteht, also ne, John sagt, er vermisst sie, ne, oder du warst mal, oder du warst die klügste, oder der klügste Mensch, den ich hier kennengelernt habe, ist irgendwie ganz klar, das ändert, also natürlich betrifft die Krankheit ihn auch und auch er leidet darunter und sie spürt das ganz klar, fühlt sich dann aber im Zweifelsfall irgendwie verantwortlich oder hat das Gefühl, sie müsste sich dafür entschuldigen, weil sie eben ganz klar, also weil sie sehr seine Emotionalität da auch spürt zwischen oder hinter dem, was er eigentlich sagt. Ne? Mhm.
Vielleicht abschließend, wir haben ihn eigentlich noch mehr mitgebracht, wer Lust hat, darf da gerne reingucken. Wir haben ein paar Kopien dabei, auch von Arno Geiger in Wiener, der alte König in seinem Exil, die Vater-Sohn-Beziehung, pflegt seinen dementen Vater, der einfach auch sprachlich unheimlich schön ist. Also er findet Sprachbilder, um diese Krankheit auszudrücken und nimmt auch den Sprachverlust des Vaters sehr, sehr feinfühlig wahr. Und im Gegensatz zu anderen Demenzromanen versucht hier der Sohn wirklich aktiv Zugang zu finden zu dieser neuen Form der Privatheit oder der privaten Welt, die der Vater hier hat. Genau. Was wir hoffen, was wir gemacht haben, ist, wir hoffen das, erstens eine Diskussion über Privatheit abseits von Nullen und Einsen, von Zahlen, ja, von irgendwelchen Amazon und Googles, sondern dass es wirklich Privatheitsverluste gibt in der Gesellschaft, die man nicht am Computer sieht, sondern die man erfährt. Und dass leider sehr, sehr wenig darüber gesprochen wird. Und wir hoffen zweitens, oder ich hoffe sehr stark, dass es Lust gemacht hat, auch vielleicht Literatur zu lesen, die sich mit solchen Missständen beschäftigt und die an Einzelfällen, an fiktiven Figuren zeigt, was passieren kann oder wie sich das anfühlen kann und das nachempfinden kann, was eine reine theoretische Diskussion niemals leisten kann. Von daher würden wir wahrscheinlich heute so schließen. Und wer Lust hat, darf sich gerne aus den anderen Romanen was mitnehmen und zu Hause reinblättern.
Ja, dann erstmal nochmal danke für die Mitarbeit, für die Bereitschaft, hier auch mit zu diskutieren und quasi das auch zu einem Workshop zu machen, nicht zu einem bloßen Vortrag, wo wir dann irgendwas von uns erzählen, sondern ja, dass hier ein Dialog stattgefunden hat. Und wie gesagt, ja, wir hoffen, das war ein Einblick, der irgendwie neue Türen öffnet hat oder neue Zugänge vielleicht möglich gemacht hat. Und genau, ja, vielen Dank dann auch von unserer Seite aus. Ja.
Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag und auch herzlichen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, extra nach Wien zu kommen, zur Privacy Week. Und ja, für Info für den Stream, der nächste Talk wird eben nicht am Stream erscheinen, also wer irgendwie in der Nähe ist, soll seinen Kram packen und herkommen, wenn es ihn interessiert. Ansonsten bedanke ich mich nochmal und hier geht es dann weiter mit Cybergewalt in Beziehungen, Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser. Danke.